Bis gerade vorher, als ich das Krankenhaus verließ und es irgendwie in den Händen des Herrn ließ. Dass wenn, ich weiß, ich bin ein bisschen heiser, weil ich habe eine Erkältung bekommen. Aber ich dachte, wenn Mutter gut genug ist, dass ich kommen kann, nun, dann möchte ich hierher kommen, um euch zu besuchen. Weil, wenn ich jemand sehe, wie Mama, die da liegt und weiß, dass diese anderen Mütter und Väter hier, dass sie alle zu dieser Stelle zu gelangen haben, ich dachte darüber nach, wie dankbar ich bin, dass sie bereit ist, um zu gehen. Und dann noch etwas. Ich möchte zu dieser Gemeinde zum Ausdruck bringen, ich glaube, ich sah Schwester Wilson dort hinten und dann ist da Schwester und Bruder Soffmann hier irgendwo vielleicht im Gebäude und verschiedene von euch haben mitgeholfen zu wachen bei Mutter in der Nacht und solche Sachen, das ist wirklich Treue. Und ich schätze euch alle, die ihr das getan habt. Wahrlich, die Familie ist am Ende, weißt du. Wir bleiben jede Nacht auf und gerade jetzt, die meisten von denen müssen arbeiten, so bleibt es nur bei Meda und bei mir oder Deloras, aber sie hat auch Kinder in der Schule. Und das macht die Sache dann ein bisschen schwer, das aufzuteilen in dieser Art und Weise unter uns wenige. Und du bist dann am Ende, du kannst kaum noch gehen, du weißt kaum noch, ob es Tag oder Nacht ist. Ganz besonders, wenn du so in diesem Alter kommst, wie Meda und ich sind, weißt du, da braucht es nicht mehr allzu viele Nächte, um erschöpft zu werden, wenn du so ein bisschen älter wirst. So, ich dachte immer, dass ich das einfach Tag und Nacht aushalten könnte. Wenn ich aus Kalifornien kam, in meinem Ford, dieses alte T-Modell, und ich wurde ein bisschen schläfrig unterwegs, nun, ich brauchte ungefähr 4 oder 5 Tage, vielleicht 7 Tage, um das zu schaffen. Und dabei fuhr ich dann Tag und Nacht. Und wenn ich dann ein bisschen müde wurde, nun, dann fuhr ich hinaus auf der Wiese, warf meine Decke unter meinem Auto und schlief einige Stunden und machte weiter. Aber es hat sich eine ganze Menge geändert seitdem, Bruder Neffel. Ich bin mir wirklich im Klaren darüber, dass ich an den 25 Jahren vorbei bin. Siehst du? Und so, es ist ein Vorrecht, um hier im Hause des Herrn heute Abend zu sein. Und heute Morgen, da hatte ich einige kleine Notizen hier, wo ich mich ranmachen wollte, die der Herr mir gegeben hatte. Und ich dachte vielleicht, dass heute Morgen, wenn ich die Gelegenheit habe, würde ich die bringen, bevor ich für die Kranken bete. Aber weil wir eben spät waren mit diesen Fragen heute Morgen, dachte ich, vielleicht, wenn Mutter besser wäre, dann vielleicht sollte das ein Zeichen sein, dass ich heute Abend hier wieder herkommen sollte und etwas reden sollte heute Abend, wenn es das Programm von Bruder Neffel nicht allzu sehr irgendwie durcheinander bringt. Und als ich im Zimmer stand, wurde mir ein wunderbares Zeugnis abgelegt durch eine christliche Schwester, die heute Abend unter uns ist. Sie war in der Gebetslinie heute Morgen und sie betete, sie stand da für irgendjemand anders. Und in ihrem Zimmer, ein etwas dunkles Zimmer, da ist das Bild, das Mahl des Herrn, das Abendmahl des Herrn. Und es ist so, dass die Sonne in keinerlei Stellung in dieses Zimmer hineinstrahlen kann. Und es war ungefähr um 3 Uhr heute Nachmittag, dass dieser Lichtschein, den wir hier gesehen haben, als wir über diese Gemeindezeitalter predigten, nur mehr in Regenbogenfarbe kam direkt über dem Kopf von dem Herrn Jesus. Gut, sie beobachtete das einige Augenblicke. Und dann ging sie hin und sagte es ihrer Schwester, so wie ich es verstanden habe, diese Geschichte. Und sie kam und wunderte sich auch eine lange Zeit darüber, eine Stunde oder so irgendetwas. Und dann rief sie einen Nachbar herein, der Prediger ist, das war Bruder Sticke hier, um auch dieses Phänomen sich anzuschauen. Und sie saßen dort und beobachteten das bis ungefähr 5 Uhr, so ungefähr etwas. Und der Prediger wurde dann gebeten, zu beten. Aber er fühlte einfach, dass er nicht beten konnte oder so irgendetwas. Und kurze Zeit später gab irgendjemand eine Botschaft. Und sie hatten schon die Auslegung davon gegeben, von dem, was das alles bedeutete. Aber dann kam die Auslegung zu dieser Botschaft, die gesprochen wurde, und es hieß, dass sie das falsch ausgelegt hatten. Sie hat es nicht richtig gegeben. Ich denke, das ist richtig, ist nicht so, Schwester Brusch? Sie hatte es nicht richtig getan. Es hieß dann, dass das Zeichen war, um ihnen zu zeigen, dass sie geschätzt wurden. Dass sie die Botschaft geglaubt haben, die von diesem Tabernakel hinausgeht. Auf diese Weise. Und sagte, dass sie größere Dinge sehen würde, dass die stattfinden würde, und sie würde 7 Engel herabfahren sehen und hinaufsteigen und herabfahren. So, wir leben in den letzten Tagen und wir sind nahe bei der Endzeit. Und nun, dies hört sich vielleicht schrecklich an für einige Leute, nur nicht für Christen. Und ich bin froh, dass wir hier sind. Ich bin froh, dass wir am Ende sind. Ich sagte das einmal in einer Versammlung. Und eine Person redete zu mir und sagte, was meinst du damit? Meinst du, dass du dich freuen würdest, wenn du das Ende der Welt kommen sehen würdest? Ich sagte, oh ja, mein Herr. Ich sagte, ganz gewiss. Er sagte, nun, das hört sich nicht vernünftig an. Jeder Mann möchte das Ende der Welt kommen sehen. Ich sagte, aber am Ende der Welt oder der Zeit kommt Jesus, den ich sehen möchte. Und ich sagte, die Bibel sagte das, dass alle, die seine Erscheinung lieb haben. Seht ihr? Und es ist einfach herrlich zu wissen, dass diese alten Dinge hier des Lebens, dass die aufhören werden in einem von diesen Tagen. Und dass wir ihn sehen werden. Vor einiger Zeit her, da wurde es gesagt, dass unten in Unterbrichtern, oh, viele Jahre her, als sie noch Sklaverei hatten. Und da gab es einen alten, farbigen Mann, der war, nun, sie hatten immer dieses altmodische Singen in der Gemeinde, dieses ländliche Singen. Dann kamen sie zusammen und dienten unter den Sklaven und prägten, wisst ihr, und sie hatten Versammlung. Und an einem Abend, da gab es einen alten Mann und der wurde gerettet. Und als er gerettet wurde, da wusste er, dass er auch frei war. So, er fing an, den anderen Sklaven zu sagen, am nächsten Morgen auf der Plantage, er sagte, ich bin frei. So, sein Chef kam her und holte ihn rein und sagte, nun, schau, Sam, er sagte, was höre ich da, was erzählst du da unter den Sklaven, dass du frei bist? Er sagte, jawohl, Chef. Sagte, das ist die Wahrheit. In der Versammlung gestern Abend, da wurde ich befreit von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das ist es. Das ist es. Das Gesetz der Sünde und des Todes. Ich wurde davon befreit. Einmal warst du dort gebunden, siehst du, und nun bist du frei davon. Seht ihr? So wie ich das auch heute Morgen sagte. Der Tod verweilt nur in Sünde. Sünde und Tod ist das Gleiche, seht ihr? Aber wenn du von der Sünde weg bist, dann bist du auch von dem Tode weg. Aber während du in der Sünde bist, dann bist du im Tode, siehst du? Und deshalb, wenn du frei bist von dem Gesetz, von der Sünde und des Todes, dann bist du ein neues Geschöpf in Jesus Christus und dann bist du frei. Und sein Chef sagte Sam, meinst du das wirklich? Er sagte, ja, mein Herr. Er sagte, der Herr hat mich gestern Abend gerufen, um zu meinem Volke zu reden. Zu ihnen zu reden, dass sie frei sein können von dem Gesetz der Sünde und des Todes, obwohl wir doch Sklaven sind, doch können wir frei sein von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Er sagte, Sam, meinst du das wirklich? Er sagte, Chef, ich weiß nicht, was du jetzt nachher mit mir tun wirst, Aber ich sage Folgendes, ich sage dir, ich bin ein freier Mensch. Er sagte, ich bin frei von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Und er sagte, Sam, ich bin auch ein Christ, weißt du? Und weil Gott dich befreit hast von der Sünde und von dem Tode und du ein Christ bist und du das Gefühl hast, dass du es deinen Brüdern auch sagen möchtest, werde ich jetzt heute Morgen hingehen und dich auch befreien und die Urkunde unterzeichnen. Und du kannst ein freier Mann sein, durch niemand gebunden, um das Evangelium deinen Brüdern zu predigen. Er sagte, dass dieser alte Mann viele, viele Jahre geprägt hat. Und dann einmal, nachdem, wie das mit uns alle gehen wird, wir kommen dann zu dem Ende von unserem Wegen. Und wenn wir zu dem Ende von unserem Wege kamen, oder zu seinem Wege, auf das geschah, lag er dort außer Bewusstsein. Sie sagte vielleicht einige Stunden. Und viele von seinen weißen Brüdern kamen her, um ihn zu besuchen. Und dann geschah es, dass eine Gruppe von Dänen anwesend war im Gebäude, als er aufwachte, als er zu sich kam. Er schaute rum und er sagte, ja, meint ihr, dass ich noch nicht an der anderen Seite bin? Und sie sagte, Sam, du hast geschlafen. Er sagte, nein, er sagte, ich habe nicht geschlafen. Er sagte, ich war an der anderen Seite. Nun, sagte sie, die Predigerbrüder sagte, Sam, sage uns, was hast du an der anderen Seite gesehen? Er sagte, gut, sagte er, ich ging in ein großes Weißperlentor hinein. Und er sagte, und als ich dort hineinging, sagte er, dann sah ich den Thron und ich sah ihn. Und er sagte, und ein Engel kam her und sagte, bist du Sam? Er sagte, das bin ich. Er sagte, Sam, sagte er, hier ist ein Gewand und eine Krone. Du hast dieses gewonnen, Sam, durch die großen Werke, die du auf Erde getan hast. Er sagte, rede doch nicht zu mir von einem Gewand und von einer Krone als Belohnung. Er sagte, ja, was willst du denn als Belohnung? Er sagte, lass mich nur ihn 1000 Jahre anschauen. Ich denke, wir fühlen alle so, ist nicht so? Oh, ich möchte keine Gewänder und Krönen und Paläste. Ich möchte nur ihn anschauen. Und ich möchte nur ihn anschauen und das nur, weißt du? Würdest du auch nicht? Und dann möchte ich deine Hand dabei festhalten, Bruder Neville. Wir könnten es ja auch zusammentun. Und dann sage, denk doch mal, Bruder Neville, wie wir im Tabernakel waren. Heiß und kalt und solche Dinge, aber schau hier, was wir anschauen. Der Sohn des lebendigen Gottes. Würde das nicht wunderbar sein? Einfach hinzuschauen und seine Gesichtszüge zu sehen? Ich habe ihn jetzt 2 oder 3 Mal in meinem Leben eine Vision gesehen und er schaute jedes Mal gleich aus. Aber es gibt nicht einen Künstler in der Welt, der je sein Bild malen könnte. Sie möge etwas malen können, was ihm ähnlich sieht. Aber meiner Meinung nach sieht er aus wie ein Mann, der, wenn er reden würde, würde die Welt zu ihr Ende kommen. Und doch wieder so süß, so lieblich, dass es gibt einfach zu viel Charakterzüge dort, dass ein Künstler mit einem Pinsel die nie wiedergeben könnte. Ganz gewiss möchte ich ihn eines Tages in Person sehen. Und ich habe so oft gedacht, wie gerne hätte ich gehört, wie er sagte, auf er diese teure Hände ausstreckte und sagte, kommet her zu mir. Er sah diese müde und bekümmerten, wie sie ihn anschaute, obwohl er selbst auch müde und bekümmert war von seiner Reise, und dann sagte er, kommet her zu mir. Alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich werde euch Ruhe geben. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, dass ich demütig und sanftmütig bin. Oh, wie gerne hätte ich ihn das sagen hören. Aber ich war nicht dort an jenem Tage und ich stand nicht bei Petrus, Jakobus und Johannes. Aber ich hoffe, ich werde bei ihnen stehen an jenem Tag, wenn ich ihn kann sagen höre, Du hast es gut getan, mein guter und treuer Knecht. Jetzt trete ein in die Freude des Herrn. Und daran zu denken, dass gerade die, die diese Bibel geschrieben haben, Paulus, Jesaja, Jeremia und all diese Aposteln, und diese teuren Brüder, wo sie jetzt auch sein möge, wo sie jetzt auch sein möge. Gerade der Gott, der mit ihnen Umgang gehabt hat, um diese Dinge vorauszuzeigen und sie aufzuschreiben und so weiter und ihnen die Gabe der Bibel zu geben, Weissagung und das Sprechen in Zungen und Zeichen und Wunder und so weiter. Diese gleichen Männer, wo sie jetzt auch sein mögen, sie werden oder wir werden bei ihnen sein. Der gleiche Gott mit dem Gleichen. Es ist dann nicht mehr ein irgendwie Annehmen. Wir wissen es jetzt, seht ihr, weil es wirklich gegenwärtig und wir wissen, dass das so ist. So sollten wir nicht die glücklichsten Leute auf Erden sein? Wonach könnten wir noch mehr uns sehnen? Ich redete heute Nachmittag zu einem alten Mann, ungefähr, ich denke, er sagte, er war 88 oder 89 Jahre alt, der noch nicht so lange her ein Christ geworden ist. Ich taufte ihn im Namen Jesu Christi, obwohl er nichts anderes bei sich hatte als nur seinen normalen Sonntagsanzug. Und ich führte ihn in das Wasser. Ich denke, Bruder Wood hat ihm ein Hose überlassen oder sowas und wir tauften ihn hier im Wasser. Und er sagte mir, dass als er ein Junge war, er ist jetzt so ziemlich ein reicher Mann, und er, als ein Junge war, er sagte, wie er dann gearbeitet hat für $30 im Monat. Und er hatte nie geheiratet, bis dass er ein alter Mann war. Und er sagte, wie er sich dann gesehnt hat nach der Zeit, dass er alt sein würde und dass er nicht mehr brauchte zu betteln oder auf der Straße brauchte zu sein. Und wie er dann diese kleinen Geldstücke nahm und diese Sache gespart hat, und sie hat arbeiten lassen, und sie habe richtig gearbeitet und nahm zu und verdiente. Und jetzt ist er hier, ungefähr 80 Jahre alt, 88 oder 89, ich denke, er sagte, er ist so ziemlich an der 90, geht noch immer, sitzt hier heute Morgen in der Gemeinde, und er hat genug geschafft, dass er sich nicht mehr braucht zu sorgen. Auch wenn er noch 100 Jahre leben würde, dann würde er sich nicht brauchen zu sorgen, was dieses Finanzielle angeht und so weiter. Ein gutherziger, guter Heiliger, ein Bruder, der alles für Christen tut und solche Sachen, wie er nur weiß zu tun. Und dann sagte ich aber überall, mein teurer Bruder, obwohl du auch 88 oder 87 Jahre alt bist, Gott hat in seiner Gnade herabgereicht und dir ewiges Leben gegeben für eine himmlische Heimat. Was könntest du noch mehr wünschen, um ein Leben zu krönen? Frei übersetzt, jawohl, mein Herr. Und trotz all dieser Reichtümer, die wir zusammentragen könnten und alle diese Dinge, die wir auf Erden tun könnten, ohne Rücksicht darauf, was sie sind und was der Mensch auch tut. Du hast zu sterben und jedes bisschen zurückzulassen. Jetzt kommt ein Lied. Trachtet nicht nach den unnützen Reichtümern dieser Welt, die doch so schnell vergehen. Baut eure Hoffnung auf ewige Dinge. Sie werden niemals vergehen. Das ist richtig. Haltet zu Gottes unveränderliche Hand. Ich liebe dieses Lied. Wir haben das immer hier im Tabernakel so oft gesungen. Die Zeit ist gefüllt mit vielem, das schnell vorübergeht. Nichts von der Erde kann unbewegt stehen bleiben. Bauet eure Hoffnung auf ewige Dinge und haltet zu Gottes unveränderlicher Hand. Da liegt meine alte Mutter dort draußen heute Abend. Wenn ich 100 Millionen Dollar hätte, dann würde ich jede Pfennig davon ausgeben, um noch eine Stunde mit ihr zu reden. Das würde ich ganz bestimmt tun. Und was, wenn sie 100 Millionen Dollar hätte? Was Gutes könnte es ihr noch bewirken? Nichts, seht ihr. Die Dinge, die sie hat, lässt sie zurück. Keine irdischen Reichtümer. Aber sie geht von hier in dem Wissen, dass der Herr Jesus ihr Heiland ist. Und das ist die Hauptsache. Angesichts dieser Tatsache, lasst uns Inventur machen heute Abend. Lasst uns gerade darüber nachdenken, bevor wir jetzt beten. Wie stehe ich heute Abend mit Gott? Lasst uns unsere Herzen prüfen und herausfinden. Herr, wenn ich heute irgendeine Seele verletzt habe, oder wenn ich der Anlass war, dass ein Fuß in die Irre ging, oder was ich getan habe oder gesagt habe, was verkehrt gewesen ist, oh Gott, vergib mir. Seht ihr? Dann kommt ein Lied, mein Glaube schaut auf zu dir, du Lamm von Golgatha, göttlicher Retter. Nun höre mich, während ich bete. Nimm alle meine Schuld weg und lass mich von diesem Tag vollständig dein Eigentum sein. Und während ich durch Lebens dunkle Irrgarten gehen und Kummer sich um mich ausbreitet, sei du mein Führer. Gebiete die Dunkelheit Tag zu werden. Fege Kummer und Furcht weg, noch lass mich je von deiner Seite abehren. Bewahre mich auf dem Wege, Herr, bewahre mich im Zentrum von deinem Willen, jung oder alt. Wir wissen nicht, wie alt du sein werdest, und du magst vielleicht 80 Jahre alt sein, und wenn du noch lebst bis morgen früh, dann wirst du viele 16-jährige Junge und Mädchen überleben. Es werden viele 16-jährige Junge und Mädchen Gott begegnen, bevor der Tag anbricht. Das ist richtig. So, alt sein, das Alter hat nichts damit zu tun. Die Sache ist, bist du bereit, um ihm zu begegnen? Das ist die Hauptsache. Nun, lasst uns jetzt ein Zeit lang über diese Dinge nachdenken, während wir beten und unsere Häupter beugen. O gnädige, heilige, ehrwürdige Vater des Lebens, wir kommen in deine Gegenwart hinein, allmächtiger Gott, um dir zu danken aus dem Grund unserem Herzen, dass wir das Vorrecht haben, hier heute Abend zu sitzen. Kurz vorher ging ich dort zum Krankenhaus und ich schaute dort drinnen, wo Menschen sind, die außer Bewusstsein sind, einige von denen bluten und weinen, anderen haben ihr Verstand verloren und sind im Bett angebunden. O Gott, ich bete, dass in jeder von denen bereit ist, Vater, dass sie bereit sein würde, um dich zu begegnen, wenn es geschieht, dass sie aus diesem Leben hinausgehen. Und daran zu denken, Herr, dass ein jeder von uns hier das sein könnte, wenn es nicht um deine Gnade wäre. Aber du hast uns leben lassen, um heute Abend wieder zusammenkommen zu können und Vorbereitungen zu treffen. Diese Dinge gehen jetzt durch unseren Herzen und unsere Gedanken, Herr. Und während du die Tiefe unseres Herzens durchforschst, wenn irgendetwas Unsauberes an uns ist, Herr, nimm es weg, Vater. Gott, weihe unsere Seele dir. Wir danken dir für all das, was du getan hast und für das, wovon wir glauben, dass du es tun wirst. Und für das Licht, was heute erschien dort unten in dem Haus von Schwester Bruce. Ich danke dir dafür. Herr, es möchte ihnen Kraft geben. Und nun, Herr, ich bete, dass du heute Abend unsere Seele gewähren mögest, dass wir fortwährend erfrischt werden in deiner Gegenwart hier in diesem Tabernakel. Wir danken dir, Vater, für dieses Tabernakel. Wir danken dir für den Hirte hier, unser Bruder Neville, ein Mann der Demut, ein Mann der Lauterkeit, ein Mann, der voll ist von Gottes Liebe für Christus und für seine Gemeinde. Ich bete, dass du ihn segnen wirst und seine liebliche Kameradin und seine Kinder. Und Herr, möge sie lange unter uns hier auf Erden wohnen. Gewähre das. Halte Krankheit von ihrer Tür und halte sie gesund. Halte Krankheit aus unserer aller Türen, Herr, und halte uns gesund, sodass wir dir dienen können. Und nun, wir legen unsere Seele auf den Altar zur Durchforschung. Und wenn ich dann meine Augen öffne, in einigen Augenblicken, um dein Wort zu lesen, wenn es dein Wille ist und wenn es mein Teil heute Abend ist, um das Brot des Lebens an diese Menschen zu brechen. Und nun, Herr, hilf mir etwas zu sagen, was einige von dieser bekümmerten, müde Seele heute Abend helfen wird. Hilf, dass es auch Worte der Korrektur sein mögen, dass wir wissen mögen, wie wir uns selbst benehmen sollen, was wir tun sollten und wie wir leben sollten in dieser gegenwärtigen Welt, wenn wir erwarten, der Himmel zu unserer Heimat zu machen. Gewähre es, Herr, und heile die Krankheiten. Und wenn es irgendjemand unter uns gibt, Herr, der krank ist, wir beten, dass du dieses heilen wirst. Stärke die, die kummervoll sind. Wir beten für sie. Wir beten nicht nur für diese Gemeinde, aber für die andere Gemeinde durch die ganze Welt, wo gebetet wird und demütige Bitte vor Gott. Und diese viele Zehntausende von hungrigen Heiligen, die ausrufen, komm, Herr Jesus, komm. Oh, ganz gewiss wirst du unser Schrei hören, Herr, eines Tages und wirst du kommen. Aber wenn es unser Teil sein wird, eingeschlafen zu sein, vor diesem Kommen, wenn das Kommen sein wird, wissen wir dann, dass die Posaune ertönen wird und die Toten in Christus werden erst auferstehen. Und wir werden hervorkommen und wir werden eines Tages in deiner Gegenwart stehen. Wir danken dir für dieses. Und wir warten auf jene Zeit und bereiten jetzt unsere Herzen vor. Denn wir bitten das im Namen Jesu. Amen. Und nun, ich habe nicht vor, sehr lange zu reden, heute Abend vielleicht 30 oder 40 Minuten, über ein kleines Thema hier, das ich erst lesen möchte, eine Schriftstelle, die man findet in Psalme, in Psalm 105. Und wir lesen dort bis einschließlich Vers 15. Nun, während ich diesen Psalm lese, möchte ich, dass ihr ganz genau zuhört bei dem Lesen von dem Worte, weil das Wort Gottes wird niemals versagen. Und da heißt es, preiset Jehova, rufet an seinen Namen, machet kund unter den Völkern sein Taten. Singet ihm Psalme, sinnet über alle seine Wunderwerke. Rühmet euch seines heiligen Namens. Es freue sich das Herz derer, die Jehova suchen. Trachtet nach Jehova und seiner Stärke. Suchet sein Angesicht beständig. Gedenket seiner Wunderwerke, die er getan hat, seiner Wunderzeichen und der Gerichte seines Mundes. Du Same Abrahams, seines Knechtes, ihr Söhne Jakobs, seine Auserwählte. Er, Jehova, ist unser Gott. Seine Gerichte sind auf der ganzen Erde. Er gedenkt ewiglich seines Bundes, des Wortes, das er geboten hat auf 1000 Geschlechter hin, den er gemacht hat mit Abraham und seines Eides, den er Isaak geschworen hat. Und er stellt ihn Jakob zur Satzung, Israel zum ewigen Bunde, indem er sprach, dir will ich das Land Kanaan geben als Schnur eures Erbteils, als sie ein zählbares Häuflein waren, gar wenige und Fremdlinge darin. Und als sie wanderte von Nation zu Nation, von einem Reiche zu einem anderen Volke, er ließ keine Menschen zu, sie zu bedrücken, und ihren Wege strafte er Könige. Tastet meinen Gesalbten nicht an und meinen Propheten tut nichts Übles. Ich möchte hieraus ein Thema nehmen, Respekt. Wir lesen hier von David, dass er ausschreit zu dem Herrn. Respekt ist das, was wir Gott schuldig sind. Und das ist eine Sache, die ich heute Abend in das Herz von jeder Person hineinbohren möchte. Dass wir in all diesen Dingen, die wir geschehen sehen, Respekt dafür haben müssen. Seht ihr, wir müssen es respektieren. Und David sagte, dass als sie sehr, sehr wenige Leute, Menschen in Israel waren, vielleicht sprach er hier nur von Abraham, Isaak und Jakob, die sehr wenigen Menschen, dass ihr Nationen und Könige um sie strafte. Gott strafte Nationen und Könige und sagte, tastet meine Gesalbte nicht an und füge mein Propheten keinen Schaden zu. Dann in Prediger, im 12. Kapitel, im 13. Vers, ist Folgendes geschrieben. Das Endergebnis des Ganzen lasst uns hören, fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das ist der ganze Mensch. Im Englischen heißt es etwas deutlicher, denn das ist die volle Aufgabe eines Menschen. Dann würde es also so heißen, das Endergebnis des Ganzen, lasst uns hören, fürchtet Gott und halte seine Gebote, denn das ist die Hauptaufgabe eines Menschen. Das Ergebnis von das Ganze ist, fürchte Gott. Und wenn du, und du kannst keinen Respekt haben, es sei denn, dass du fürchtest. Du hast Gott zu fürchten. Salomo sagt das so. In der Sprüche, er sagte, die Furcht Gottes ist der Weisheit Anfang. Die Furcht Gottes ist der Weisheit Anfang. Nun, das bedeutet nicht, dass du ihn fürchten solltest, Angst vor ihm haben solltest. Aber das meint, dass du Respekt geben solltest, Ehrfurcht haben solltest. Und wenn du Gott respektierst, dann fürchtest du Gott. Du hast Angst, dass du ihn vielleicht in irgendeiner Weise missfallen würdest. Du fürchtest dich, irgendetwas Verkehrtes zu tun. Du möchtest das nicht tun. Ich fürchte meine Mutter. Ich fürchte meine Frau. Ich fürchte meine Gemeinde und ich fürchte alle Knechte Gottes, dass ich doch kein Strauchelblock irgendwo in ihrem Wege lege. Ich fürchte die Menschen. Ich fürchte die Menschen dieser Stadt, dass ich nicht etwas Verkehrtes tun würde, wodurch sie denken würde, dass ich kein Christ bin. Seht ihr, du hast, bevor du Respekt haben kannst, Furcht zu haben. Und Gott verlangt das. Er verlangt Respekt. Gott verlangt das. Und Furcht bringt dieses. Und wir wissen, dass Furcht Respekt bringt. Und nun zum Beispiel, wenn wir einen Mann nehmen und er ist Bauer oder vielleicht arbeitet er in einem Laden, niemand schenkt ihm irgendeine Aufmerksamkeit. Aber lass ihn nur eine Stellung bekommen bei der Polizei und auf der Straße erscheinen als Polizist mit einem Abzeichen und Uniform an. Nun, vielleicht hat sonst niemand mit ihm gesprochen. Aber jetzt ist es, hey John, wie geht's dir? Siehst du, warum ist das? Es ist irgendwie ein Scheu oder ein Furcht oder Respekt deswegen. Vielleicht wird er zum Bürgermeister der Stadt gewählt oder vielleicht. Ja, wer würde Präsident Kennedy heute Abend sein, wenn er kein Präsident wäre? Was, wenn er genauso wäre, wie er ist, aber Arbeiter wäre? Und arbeiten würde in Goldgate dort unten für $40 in der Woche. Siehst du, er würde dann hier durch die Stadt kommen und niemand würde ihm sehr viel Aufmerksamkeit schenken. Nur seine eigene Kameraden. Aber indem er Präsident ist von den Vereinigten Staaten, verdient er Respekt, seht ihr. Und weil Gott Gott ist, verdient er Respekt, das ist richtig. Und er, wir haben ihn zu respektieren. Und ihn zu fürchten, bringt Respekt. Gott verlangt das für ihn selbst und für alle seine Knechte. Gott verlangt Respekt für seine Knechte, für ihn und für seine Knechte. Und wie wissen wir, dass sie seine Knechte sind? Weil er bestätigt diese Knechte durch sein Wort. Er nimmt diese Knechte und macht sie zu Knechte Gottes und beweist, dass sie Knechte sind, indem er sein Wort durch diese Knechte wirken lässt. Dann, wenn du jene Knecht respektierst, respektierst du Gott. So, wenn ich dich respektiere und du respektierst mich und wir respektieren einander, dann respektieren wir Gott. Und hat Jesus nicht gesagt, Wahrlich, ich sage euch, insofern ihr es einem dieser Geringsten getan habt, habt ihr es auch mir getan. Und es wäre ihm nützlicher, wenn ein Mühlstein um sein Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde, auf dass er ein dieser Kleinen ärgere. Und denn ich sage euch, dass ihr Engel in den Himmeln allezeit das Angesicht meines Vaters schaue, der in den Himmeln ist. Nun, wir wissen, dass wir, indem wir Kinder Gottes sind, dass wir ein Teil Gottes sind. Und Gott verlangt diesen Respekt. Und dann, Gott zeigt, wer seine Kinder sind. Und er zeigt es durch Wunder und Zeichen, und das ist auch geschehen. Und nun, wir werden jetzt anfangen, in dieser Sache einige von diesen Leuten herbeizurufen. Nun, wenn ich eine erwähnen sollte, um damit anzufangen, ich denke, lasst uns Noah nehmen, einen Augenblick. Nun, Noah hatte eine Offenbarung von Gott. Doch war es im Widerspruch mit allem, was die Wissenschaft als Wahrheit beweisen konnte. Aber doch hatte er zu Gott gesprochen und Gott mit ihm gesprochen. Und er macht sich daran, eine Arche zuzubereiten. Und wo die Spötter auch waren, wie die Bibel sagte, dass sie in diesen letzten Tagen genauso sein würde, wie sie in jenen Tagen waren, und diese Spötter verspottete Noah. Oh, sie dachte, dass er seinen Verstand verloren hatte, weil er eine Arche baute. So aber Gott brachte Gericht über diese Spötter, weil sie nicht hören wollte auf den Botschafter Gottes und in die Arche kommen wollte unter seiner Predigt. Dann sandte Gott seine göttlichen Gerichte zu der Erde. Erst trifft er Vorbereitungen für alle, die es annehmen wollen, um zu entrinnen. Und dann, wenn sie nicht entrinnen, dann gibt es nur ein Ding, was übrig ist. Wenn sie nicht Gottes Vorbereitung annehmen wollen, um zu entrinnen, dann gibt es nur ein Ding, was übrig ist, das ist göttliches Gericht. Ihr könnt nur zwei Dinge tun. Es gibt entweder Barmherzigkeit, Gnade oder Gericht. Du hast entweder das eine oder das andere anzunehmen. Und da ist es, wo wir heute Abend stehen. Entweder nehmen wir Gottes Barmherzigkeit oder wir erleiden sein Gericht. Da gibt es keinen anderen Weg. Gott schafft immer einen Weg des Entrinnens für die, die entrinnen möchten. Dann hat er, und was übrig bleibt, kommt unter dem Gericht. Nicht, weil Gott das von ihnen will, aber weil sie selbst diesen Weg gewählt haben. Seht ihr, sie haben ihre Wahl getroffen. Und da ist es, wo wir heute Abend stehen, Freunde, das Gleiche. Wir können entweder Gottes Weg des Entrinnens nehmen, oder wir kommen unter seinen Gerichte. Das eine oder das andere, was wir wollen. Aber seid ihr heute Abend nicht froh, dass wir diesen Weg des Entrinnens genommen haben? Weil alle, die es ablehnten, diesen Weg des Entrinnens, werden unter dem Gericht kommen. Und dann gibt es noch einen anderen Mann, wovon ich reden möchte. Da gab es einen großen Mann, einen mächtigen Prophet, der hieß Moses. Die Menschen Israel sollten begriffen haben, in Übereinstimmung mit der Schrift, dass Gott sie befreien wollte und sie aus Ägypten rausbringen wollte. Aber sobald als Gott seinen Mann bereit hatte und ihn hinsandte nach Ägypten, hatte sie keinen Respekt für ihn. Sie lehnte ihn ab und sagte, willst du uns vielleicht auch umbringen, totschlagen, wie du es mit dem Ägypter getan hast? Das verursachte, dass sie nochmals 40 Jahre in Knechtschaft bleiben musste. Sie blieben in Knechtschaft, weil sie es ablehnten, den Befreier zu respektieren, der gekommen war, um sie zu befreien. Das brachte sie nochmals in Knechtschaft. Nicht, weil Gott das wollte, dass sie da blieben. Die Zeit war ganz genau da. Aber sie blieben 40 Jahre, weil sie es ablehnten, Gottes vorhergesehene Weg des Entrinnens anzunehmen. Nun, ich glaube, dass das es ist, was los ist heute Abend. Genau das Gleiche. Siehst du? Dass sie den Ausweg ablehnten. Und Gott war fest entschlossen und hatte auch Abraham gesagt und denen in sein Bund, wie wir es auch heute Abend gelesen haben, wie David das sang, er verhieß ihnen, dass er eine bestimmte Sache tun würde. So, Gott hält seine Verheißung. Und er würde sie sowieso hinausbringen. Aber vielleicht sollte noch eine ganze Generation absterben, aussterben. Die alte Generation, die Moses ausgelacht hat und so weiter und nicht die Botschaft annehmen wollte. Jene Generation, das sind 40 Jahre, starb aus. Und Moses kam hinein in eine andere Generation. Seht ihr, was ich meine? Und wenn sie es nicht annehmen, dann wird Gott jene Generation aussterben lassen. Und er wird eine andere Generation reinbringen, um es zu tun. So, sie lehnte es ab. Und dann finden wir raus, dass die nächste Generation, die aufstand, als Moses dorthin ging, um sich selbst zu bestätigen, unterbricht dann den Satz. Wisst ihr, Moses hatte Angst, um dort unten hinzugehen. Moses war jetzt 80 Jahre alt und er war schon 40 Jahre weg. Und als er zu Gott redete bei diesem brennenden Busch, dann sagte er, wer, soll ich Ihnen sagen, hat mich gesandt? Gott hatte keinen Namen. Er sagte, wer, soll ich Ihnen sagen, hat mich gesandt? Er sagte, wenn ich sage, der Gott von eurer Väter ist mir erschienen, dann werden sie sagen, wer ist der Gott unserer Väter? Gut, was werde ich Ihnen dann sagen? Er sagte, gehe und sage Ihnen, dass ich bin, der ich bin. Du sagst Ihnen, ich bin, der ich bin. Und er sagte, was ist das da in deiner Hand, Moses? Er sagte, ein Stab. Und er warf den nieder und der wurde eine Schlange. Und er tat seine Hand in seinen Busen und er wurde aussätzig und wieder raus und war geheilt. Er sagte, nun geh hin und nimm diese Zeichen und tue sie vor den Menschen und das wird dann eine Bestätigung sein. Sie werden durch diese Zeichen wissen, dass ich dich zur Befreiung gesandt habe. Oh Bruder, Gott tut das immer. Gott gibt immer übernatürliche Zeichen, seht ihr? Und nun, als er dann hinkam und die Menschen rief und diese Zeichen vor ihnen tat, glaubte ganz Israel, ein jeder von denen. Und sie gingen auch direkt zu dem Palast zur Befreiung, um Befreiung. Und dann entschloss der Pharao sich, dass er ihnen die Freiheit nicht geben wollte. Und Gott ließ dann das Gericht über den Pharao los. Und wir wissen, was in Ägypten geschah. Merkwürdig. Nachdem sie alle diese Dinge hatten geschehen sehen und sie dann zu dem Roten Meer kamen und herausgefunden hatten, dass Gott alle diese Dinge getan hatte, dann hier am Roten Meer zweifelte sie an Gott. Bei der ersten Sache, dass er oder wo er imstande war, um einen Weg des Entrinnens zu schaffen. Nun, da ist es, wo wir unsere Fehler machen. Wenn eine kleine Krankheit uns trifft, wenn ein kleiner Unfall oder irgendein kleiner Kummer uns im Wege kommt, dann fallen wir um. Ein Jung Bekehrte, irgendjemand verspottet ihn und sagt, nun, du bist doch nichts anderes als eine heilige Rolle. Gut, aber ich hasse es, eine heilige Rolle genannt zu werden. Siehst du, das ist es. Und dann kommt diesen Zweifel. Aber das ist dann die Zeit, um da stehen zu bleiben. Das ist die Zeit, den Botschafter zu respektieren. Das ist die Zeit, Gott die Ehre zu geben. Und Moses sagte, ich habe nun all diese Dinge schon getan, diese 10 Wunder vor euch. Und Gott gab euch 10 Wunder. Und dann habt ihr Angst bei dem Meer? Oh, gewiss. Wie viel mehr wird es brauchen, für euch, um zu glauben. Er ging zurück, nahm seinen Stab und hielt ihn vor dem Meer. Und die Stürme kamen herab und blies es zu der anderen Seite und sie gingen hindurch. Aber sobald als sie hindurch waren, sofort fingen sie an zu klagen, dass sie kein Brot hatten. Seht ihr genau das Gleiche. Dann ließ Gottes Brot regnen aus den Himmeln auf sie. Dann klagten sie, dass sie kein Wasser hatten. Es war einfach die eine Klage nach dem anderen. Und ich habe dann beachtet, nun du sagst, nun vielleicht waren das diese unbekehrten Typen. Gut, vielleicht waren sie das auch. Es gab nämlich eine gemischte Schar, die mit ihnen ging, das ist wahr. Aber ich möchte noch eine andere Sache in eure Erinnerung bringen. Wenn Gott diesen Botschafter sendet und bestätigt durch Zeichen und Wunder, dass er der Botschafter von Gott gesandt ist, dann ist es ihre Sache, diesen Botschafter zu gehorchen. Ganz genau. Sie müssen den Botschafter gehorchen und Respekt haben für diesen Botschafter. Schau doch Josua und Kaleb an. Sie blieben direkt an seiner Seite. Jawohl, meine Herren. Und was auch in Moses war, sie waren auch drin. Ob Moses nun gut oder verkehrt waren, sie blieben direkt bei ihm. Sowieso, siehst du, weil sie wusste, dass das Gottes Botschafter war. Und dann eines Tages finden wir heraus, dass sogar Miriam, eine Prophetin, und Aaron, der Hohepriester, die Frau von Moses verspotteten, weil sie eine Äthiopierin war und meinte, gibt es nicht genug Frauen in unserer eigenen Gruppe, um die zu heiraten, statt dort unten hinzugehen und jene Frau zu heiraten? Das war aber nicht die Wahl von Moses, das war Gottes Wahl für Moses. Und als sie den Spott damit trieben, das erzürnte Gott in solch einer Weise, dass er Miriam traf, die Prophetin, voller Aussatz, Moses' eigene Schwester. Was sagt sie dazu? Sie, eine Prophetin, aber was tat sie? Sie trieb den Spott und war respektlos zu Gottes Botschafter, der Botschafter des Bundes von jenem Tag. Und sie war respektlos und auch Aaron, der Hohepriester, das Mundstück von Moses, er war mit ihr einig. Und als Aaron dann sah, wie seine Schwester von Aussatz geschlagen war, ging er hin und sagte es Moses. Ja, wirst du deine eigene Schwester sterben lassen? Und Moses ging in das Tabernakel und fiel vor dem Herrn hin und fing an zu weinen und Gott anzurufen um Gnade für seine Schwester. Und der Geist des Herrn kam herab und sagte, rufe Aaron und Miriam, dass sie hier vor mir stehen. Oh, Gott verlangt Respekt. Gott sendet seine Botschaft und ihr hört darauf und ihr verehrt sie. Du kümmerst dich nicht darum, wie sie es nennen, eine Gesellschaft von heiliger Rolle oder was sie es nennen. Lass die Welt nur tun, was sie will. Aber du zeigst Respekt. So, da stand Miriam und Gott sagte, ruf Miriam und Moses oder Aaron hierher, dein Bruder und Schwester, dass sie vor mir stehen. Und als sie dann vor Gott kam, sagte Gott, fürchtet ihr Gott nicht? Er sagte das zu dem Hohepriester und zu der Prophetin Miriam. Er sagte, wenn es irgendjemand gibt, ein Mann unter euch, der geistlich ist oder ein Prophet, ich, der Herr, werde mich selbst ihm bekannt machen. Ich werde zu ihm reden in Visionen und mich selbst in Träumen ihm offenbaren und so weiter, wenn er geistlich ist oder ein Prophet. Aber, sagt er, mein Knecht Mose, mit ihm spreche ich von Mund zu Mund. Er sagte, fürchtet ihr Gott nicht, in andere Worte, ihr redet von Moses, ihr redet von mir. Wenn ihr Moses nicht respektieren könnt, könnt ihr mich nicht respektieren. Er sagte, und habe ich es nicht unter euch bewiesen, dass er mein Knecht ist? Und ihr habt überhaupt keinen Respekt für ihn. Welch eine Lektion würde das sein für die Menschen von diesem Tag? Kein Respekt, keine Ehre. Ehrerbietung. Nun, er sagte, und weil du das nicht getan hast, das ist der Grund, dass du aussätzig geworden bist. Das ist der Grund, dass diese Dinge geschahen. Und sagte, weil ihr gewusst haben solltet, dass dieser mein Knecht ist. Ihr wisst es. So, wenn du etwas gegen ihn sagst, sagst du es gegen mich. So Moses betete für sie, dass ihr Leben gerettet wurde, und Gott rettete ihr Leben, obwohl sie hat dann nachher nicht mehr allzu lange gelebt, und dann ist sie gestorben. Aber sie wurde gereinigt von ihrem Aussatz und war dann 7 Tage außerhalb von dem Lager, wisst ihr, ihr zur Reinigung, um wieder von ihrem Aussatz gereinigt zu werden. Gott heilte sie. Aber was er versuchte, ihnen beizubringen, war folgendes. Ihr habt das zu respektieren, was ich tue. Und wenn das die Haltung Gottes in jenem Tag war, Gott ändert sich, kann sich nicht ändern, wünscht Gott von uns, dass wir respektieren, was er tut. Er verlangt das. Er sagt, entweder respektiert ihr das, oder sonst wird etwas anderes geschehen. Ein Mann erzählte mir vor nicht allzu langer Zeit, ach, der arme Mann kehrt den Markt hier zu seinem Lebensunterhalt. Und er hat einen Zusammenbruch, einen sehr schlechten Zustand. Er ist von der lutherischen Glaube. Und nun hatte sie Abendmahl gehabt. Nun, er ist nicht imstande, um zur Kirche zu gehen. So, er nahm sich ein Taxi. Und er sagte, dass ihm das 80 Cent kostet, hinzufahren und 80 Cent zurück. Sein Nachbar ist sehr gottlos und sah ihn am Morgen oder an einem Morgen das Gebet des Herrn beten und lachte ihn aus, triebte Spott mit ihm. Er sagte dann zu seinem Nachbar, er sagte zu diesem Mann, ja, wo bist du heute Morgen hingegangen mit dem Taxi? Er sagte, ich war zu Abendmahl. Ich bin zur Kirche gegangen. Er sagt, was ist Abendmahl? Er sagt, nun, wenn wir dann Brot und Wein nehmen. Er sagte, das hatte ich auch heute Morgen am Tisch. Mit einem Schnitte weißes Brot und noch einen Schoppen Whisky. Siehst du? Ich weiß von 3 Männern, die einmal das Abendmahl in der Gemeinde zum Spott gehalten haben. Ich kenne sie. Und sie gingen hin zu einem Hotelzimmer und dann nahmen sie sich Schinkenbrötchen und eine Flasche Whisky. Und dann hatte sie Abendmahl dort oben. Und sie trieben den Spott mit Abendmahl. Das Abendmahl, was sie in der Pfingstgemeinde abhielten. Und in wenigen von 3 Monaten nachher waren alle 3, also einer von denen war tot und 2 von denen waren in der Ehrenanstalt. Du kannst Gott nicht entehren. Du hast Gott zu respektieren. Und wenn du es auch nicht glaubst, dann sei ruhig. Halte dich dann fern davon. Oder entweder kommen ehrfürchtig und respektiere es. Aber verspotte nicht die Menschen im Geist. Rede nicht von Menschen, die anbeten im Geiste Gottes. Lass sie laufen. Vor einigen Jahren stand ich an einer Ecke und predigte als ein Jungensprediger. Und da kam eine Frau vorüber. Sie war katholischer Glaube und ich kannte sie. Ihr Mann war katholisch, sie war gar nichts. Eine sehr hübsche, schöne Frau, eine nett aussehende Frau, ungefähr 20 Jahre oder 22 Jahre alt. Nun, ich kannte sie als Mädchen hier in der Stadt. Und sie kam her und stand dort und dann sagte sie, nun, ich möchte meinen Lieblingskuh nicht diese Religion haben lassen, die William Branham hat. Und am nächsten Abend, bevor ich zu ihr kommen konnte, da hörte ich, dass sie im Sterben lag im Krankenhaus. Und ich wusste noch nicht, was sie umgebracht hatte. Sie war im Sterben, draußen im Krankenhaus, und ihr Mann kam, um mich zu holen. Er sagte, er war ein Katholik, und er kam her und sagte, komm ganz schnell. Und spreche ein Gebet für meine Frau, denn sie hat den ganzen Abend nach dich gerufen. Sie liegt im Sterben. Gut, ich sagte, dann werde ich gehen. Und ich ging in mein Auto und verließ die Versammlung und fing an, zum Krankenhaus zu gehen. Und ich rannte die Stufe hoch und dort begegnete ich die Krankenschwester. Und sie sagte, sie ist schon gestorben. Er sagte, aber komm und spreche ein Gebet sowieso für sie. Ich sagte, aber sie ist tot. Er sagte, aber spreche doch ein Gebet für sie. Ja, das wird aber nichts Gutes mehr bewirken. Er sagte, nun komm dann und schau sie an. Und ich ging hin Und sie hatte dieses rot-schwarze Haar. Ich glaube, sie nennen das Kastanienbraun. Eine sehr hübsche Frau. Mit einigen Sommersprossen hier über ihr Gesicht und mit großen braunen Augen. Und diese Frau, die Krankenschwester sagte, Billy, sie starb in solch einer Qual, bis dass sie so laut wie sie nur konnte deinen Namen ausschrie und sagte, sag ihm, dass er es mir vergibt. Bis dass diese Sommersprosse geschwollen waren auf ihrem Gesicht wie Warzen. Und diese großen Augen waren hinausgedrückt und die Augenglieder schlossen sie nur halb. Natürlich, ihr wisst ja auch, was geschieht, wenn eine Person stirbt. Ihre beiden Nieren und Därmen wirkten und sie dampfte ganz und gar. Und sie starb in solch ein Qual, weil sie mich nicht respektiert hatte, aber sie respektierte das Evangelium nicht, das ich predigte. Und Gott wirkte mit Zeichen und Wunder. Vor einiger Zeit in New Albany, während ich dort stand und redete zu einem Sünder und ihn zu Christus führte, ein großer alter Mann mit rauen Händen in einer Garage, und der Mann war auch ein Freund von mir. Sein Schwiegersohn hatte die Garage nebenan. Und ich stand dort und predigte zur Mittagszeit und aß Brot und redete zu ihm von Gott. Am Tage versuchte ich immer, irgendwo eine Stelle zu finden, wo ich zu Mittag hingehen konnte, um eine Seele für Christus zu gewinnen. Er sagte, Herr Brennan, sagte er, ich war selbst als Junge ein Prediger. Er sagte, meine Mutter hatte diese Art von Religion, diese Herzensreligion. Und die Träne rollte ihm über seine Wangen. Ich sagte, und wie lange ist sie schon gestorben? Er sagte, Jahren, und sie hat immer für mich gebetet. Ich sagte, der Gott, der ihre Gebete gehört hat, versucht sie jetzt gerade nun für sie zu erhören. Und dann kam dieser Mann da rein und sagte, hello. Und er war betrunken. Er sagte, hey, Billy, hör mal zu. Er sagte, zu jeder Zeit, wenn du in meine Garage kommen willst, kannst du kommen. Er sagte, aber bringe nicht diese alte, heilige Rollerreligion von dir hier rein. Ich wandte mich um und schaute ihn an. Ich sagte, an jeder Stelle, wo Christus nicht willkommen ist, da möchte ich nicht sein. Und so, er wandte sich um und er sagte, ach, gebrauche doch dein Verstand, Mann. Und ich hörte in meinem Herzen einfach eine Stimme sagen, du wirst ernten das, was du gesät hast. Es wäre ihm nützlicher, wenn ein Mühlstein um sein Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde. Und am gleichen Nachmittag überfuhr sein eigener Schwiegersohn ihn mit einem beladene 2 Tonnen Lastwagen, ein Chevrolet, und zerquetschte ihn auf der Erde. Siehst du, du hast Gott zu respektieren. Du hast das einfach zu tun. Gott verlangt Respekt und er verlangt es. Und so, Miriam hätte besser wissen sollen. So auch Aaron hätte besser wissen sollen. Und wissen, dass Moses geführt war durch den Geist Gottes, um das zu tun, was er tat. Ein Baptistenprediger von hier oben schrieb mir vor einigen Tagen einen Brief. Oh, wenn er mich nicht über die Kohle gezogen hat. Er sagte, ein Mann, der so faul ist wie du, ein Dienst, der gleich sein sollte an Elia und den Propheten, er sagte, und dann dich da zu Hause rumsitzen zu sehen und nichts tun. So, Billy arbeitet zurzeit als Sekretär und er schrieb ihm einen Brief zurück. Und dann dachte er, gut, ich glaube, ich werde ihm eine Antwort zukommen lassen. Er sagte aber, er dachte, es wäre doch besser, dass ich diesen Brief erst lese, bevor er ihn abschickt. Nun, es gab eine ganze Menge Diplomatie da drin. Er sagte, nun, es ist jetzt nicht mein Vater, ich bin es, der schreibt. Er sagte, du hast gerade gesagt vom Vater, dass er einen Dienst hatte wie Elia. Und sagte, und du sagst, dass er da dann unten am Ufer von einem Fluss irgendwo sitzt mit einer Angelrute in seiner Hand. Oder oben in den Bergen mit einem Gewehr in seiner Hand. Er sagte, ja, was wirst du dann sagen von Elia, als er da 3 Jahre an der Seite von einem Fluss saß? Er sagte, weißt du nicht, dass sie geführt sind durch den Geist Gottes, um das zu tun, was sie tun? Seht ihr, jeder Mann will es eben nach seiner Art und Weise auslegen. Aber der Mensch muss geführt sein von dem Geiste Gottes und du musst das respektieren, das ist alles. Eine teure Seele hier in der Stadt vor einiger Zeit sah ein anderer Bruder und er sagte, wo ist Bill? Er sagte, der ist nach Kanada gegangen. Er sagte, wo wieder auf die Jagd, nicht? Er sagte, jawohl, der ist auf die Jagd. Er sagte, ach, dieses unsinnige Zeug. Gut, dieser Mann wusste nicht, dass ich hingegangen bin, unter der Kraft des Heiligen Geistes, durch eine Vision, mit dem so spricht der Herr. Was wirst du tun am Tage des Gerichtes? Was will es mir Gutes tun, hinzugehen zu der Kante von seinem Bette und für diesen Mann zu beten? Erstmals glaubt er mich nicht. Und die Menschen, wenn sie herkommen und diese Dinge sagen, ich weiß sie nicht, dass sie es nicht glauben, obwohl sie dich auf den Rücken klopfen und dich Bruder nennen, doch weißt du, dass sie es nicht glauben. Siehst du, sie glauben es nicht und du kannst haben, nicht ein Ding kannst du für sie tun. Sie rufen um dich, dass du herkommen sollst, um zu beten, aber es tut ihnen nichts Gutes, weil, siehst du, sie haben es keinen Respekt entgegengebracht. Du hast es einfach zu glauben. Aber beobachte die, die es wirklich glauben, und dann pass auf, was geschieht. Siehst du, du hast das zu respektieren. Wie war in den Tagen von Elia Isabel respektlos zu Elia? Wie sie, Elia war im Grunde ihr Hirte, ihr Pastor, Prediger, gewiss. Oh, sie hätte das nicht angenommen, meine Güte, nein. Sie war eine Atheistin oder Ungläubige oder Götzendienerin und sie hatte ihre eigene heidnische Priester. Aber doch Elia war ihr Hirte. Gott sandte ihn dorthin, um Hirte zu sein. Er war Pastor oder Hirte, ob er oder ob sie, wenn er sie auch ausschimpfte und ihr alle ihre Sünde sagte, doch war er ihr Hirte. Sie wollte das überhaupt nicht annehmen. Und sie brachte ihm keinen Respekt entgegen. Sie hasst ihn, ganz gewiss hat sie das getan. Aber was geschah mit ihr? Gott ließ die Hunde sie in der Straße fressen, das ist richtig. Um was? Sie respektierte die Botschaft nicht, die Elia predigte. Gott verlangt Respekt. Du hast das zu haben. Wenn du je etwas von Gott bekommen willst, hast du Gott zu respektieren. Und du musst das von ganzem Herzen tun, aus der Tiefe von deinem Herzen. Du hast das zu tun. Aber sie respektierte Gott nicht, wie sie auch seinen Propheten nicht respektierte. Nun, sie wusste, dass Elia ein Propheten war. Sie hatte nichts in Israel, was sich mit Elia messen konnte. Seine Vision und alles war vollkommen vor Gott. Und er verurteilte sie alle nur, oh, Barmherzigkeit, ja. Und er ließ keinen von den Denominationen aus, alles. Und alles, was Sünde genannt wird, verurteilte er, von der geringste bis zu dem größte, zu dem König und allen. Und bei keinem machte er viel Worte, sprach er lange herum. Aber sie haben gewusst, dass er ein Prophet war. Sie konnte sich an diese Erkenntnis nicht entziehen. Sogar Achab versuchte ihn zu beschuldigen von der Trockenheit. Er betete zu Gott, dass er die Trockenheit senden würde. Ja, das hat er getan. Und er sagt, ich habe die Kraft und ich werde die Himmel verschließen. Es wird sogar nicht regnen oder Tau wird nicht fallen, es sei denn, dass ich es sage. Könnt ihr euch vorstellen, diese kleine Isabel mit ihrem angemalten Gesicht, die da auf der Erde stampft? Diese alte Heuchle ist der Anlass, dass alle diese kleinen Kinder hier draußen leiden und all diese Dinge. Elia versuchte sie zurück zu Gott zu bringen. versuchte eine Nation zurück zu Gott zu gewinnen, seht ihr? Und schau, wie es den Leuten sagen konnte. Und ihr meint mir zu sagen, dass ihr glaubt an solch einen Mann, der die Länder verschließt in dieser Art und Weise, dass es so gar nicht regnet oder Tau gibt und alle seine Heuchelei oder seine Zauberkraft da draußen, wie sie es auch nennen, wünschte. Und er ist nichts anderes als ein Zauberer oder ein Wahrsager oder so irgendetwas. Er verschloss den Himmel, dass es nicht regnen wird und lässt all diese Leute leiden. Und ihr sagt dann, dass das der Wille Gottes ist? Es war der Wille Gottes, ohne Rücksicht darauf. Seht ihr, ihr müsst das anschauen, was, unterbricht dann, ihr müsst Gott respektieren, ohne Rücksicht darauf, was er tut. Er weiß schon, was er tut. Ja, es schaute schlecht aus. Die Kinder litten, die Menschen litten, das Vieh litt, die Schafen starben, nirgendwo Wasser. Die Nächte waren heiß und schwül. Die Sonne war strahlend wie Kupfer an den Himmeln, während des Tages, das 3 Jahre und 6 Monate lang. Und Elia saß oben auf dem Berge und sagte, kein Tau wird fallen, es sei denn, dass ich es sage. Das ist richtig. Oh, wie hasste sie ihn. Und als Ahab ihn fand, sagte er, du bist derjenige, der Israel in Trübsal bringt. Der alte Elia schaut ihm direkt ins Gesicht und sagte, nein, nicht ich, aber du bist derjenige, der Israel in Trübsal bringt. Das ist richtig. Siehst du, sogar Ahab hatte keinen Respekt vor ihm. Und er wisst ja, was Elia dem Ahab sagte, weil du das unschuldige Blut von Naboth vergossen hast, so werden die Hunden auch dein Blut in der Straße lecken. Und sie haben das getan, weil sie Gottes Botschafter nicht respektiert hatten. Das ist genau richtig. Sie respektierten es nicht. Nun, Miriam respektiert es nicht. Aaron respektiert es nicht. Und es tut nichts zur Sache, wer du bist, Christ oder kein Christ. Du hast Gott Respekt entgegenzubringen und zu respektieren, was er tut, oder die Folge zu tragen. Es heißt entweder es annehmen oder in das Gericht gehen. Das eine oder das andere, wie du willst. Nun, ich könnte Stunde um Stunde hier stehen und Zeugnis davon ablegen, was ich in meiner Lebzeit gesehen habe. Was ich gesehen habe in anderen Ländern, andere Teile der Nationen und so weiter. Die Dinge, die stattgefunden haben. Aber ich werde das auslassen, so dass ihr eine Idee mitbekommt von dem, was ich versuche, euch zu sagen. Ihr müsst es respektieren. Ich habe junge Leute in der Versammlung sitzen sehen und sie kicherten und lachten in einer Versammlung. Und in weniger dann 24 Stunden waren sie zerquetscht auf der Straße. Ich habe junge Leute in der Versammlung sitzen sehen und nach einem Jahr, als ich an der Stelle war, das nächste Mal, vielleicht in 6 Monate, als ich zurückkam an der Stelle, praktisch jeder von denen war weg oder geschlagen, irgendwo geschlagen mit Krankheit und Dingen. Das ist richtig. Ihr habt es zu respektieren. Ich erinnere mich an ein bestimmtes junges Mädchen an einem Abend in Tennessee, als ich predigte in einer großen Baptistengemeinde und aus der Tür herausging. Und ich fühlte mich geleitet an jenem Abend, um sie aufzufordern, zu Christus zu kommen. Gut, sie lachte mich ins Gesicht aus, als ich sie aufrief, zu Christus zu kommen. Und sie war eine von den Töchtern von einem Diakon. Und an jenem Abend stand sie an der Tür und wartete auf mich. Als ich rauskam, sagte sie, ich möchte, dass du dir Folgendes merkst, dass du mir nie wieder so in Verlegenheit bringst. Ich sagte, Gott rief dich. Sie sagte, Unsinn, ich bin jung und ich habe noch genug Zeit dafür. Sie sagte, und außerdem, mein Vater hat genug Religion für uns alle zu Hause. Ich sagte, nicht genug für dich, Schwester, ein jeder hat seine eigene Religion zu haben. Sie sagte, und wenn ich möchte, dass irgendjemand zu mir von solchen Dingen redet, dann will ich mir schon jemand holen, der etwas Verstand hat, aber nicht einer, wie du bist. Ich sagte, geh in Ruhe und sage, was du willst, das macht mir nichts aus, aber eines Tages wird es dir leid tun. Nicht lange danach, dann kam ich durch die gleiche Stadt und da kam sie auf der Straße daher. Ihr Unterkleid hing heraus, liederlich mit einer Zigarette in der Hand und bot mir ein Whisky an, die gleiche. Und hier ist ihr Zeugnis. Sie sagte, erinnerst du dir noch an dem Abend, dass du dort riefst? Sie sagte, das war die Wahrheit. Sie sagte, der Geist Gottes zeugte zu mir an jenem Abend. Versuchte, mich dazu zu bringen, zu kommen. Und sie sagte, seitdem, ich könnte die Seele von meiner Mutter in der Hölle braten sehen wie eine Flinse. Und ich würde dabei lachen. Das ist, was geschah, seht ihr. Du hast Gott zu respektieren, das ist alles. Du hast das zu tun, Bruder, das ist alles. Isabel hat es nicht respektiert. Und erinnert ihr euch an ein anderen Mal? Da gab es einige ehrfurchtslose Kinder, die so zu Hause erzogen worden waren. Natürlich, die Leute hasste Elia nach diesen Tagen, weil er hatte diesen Hunger in das Land herbeigerufen. Und da waren einige Leute, die lehrten ihre Kinder, dass Elia ist nicht so ein Mann, dass der dann entrückt worden ist in den Himmel. Er ist irgendwo getötet worden, sie haben ihn beerdigt und ihn verborgen. Sie glaubten das nicht. So, Elisa nahm seine Stelle ein. Jetzt war er der Botschafter des Tages, nachdem Elia aufgenommen war. So, er kam durch eine bestimmte Stadt und die Kinder, die kleinen Kinder der Stadt, rannten heraus und verspotteten ihn und sagten, sag mal, du alter Kahlkopf, warum bist du auch nicht emporgegangen, wie Elia das getan hat? Seht ihr, sie glaubte nicht, dass Elia aufgenommen wurde. Da ist es. Es ist nicht, dass sie dem Mann keinen Respekt entgegengebracht haben. Sie hatten keinen Respekt für seine Botschaft. Und er war der Nachfolger von Elia. Er hatte die Salbung. Der Geist von Elia war auf ihm. Und er ging direkt da hindurch und tat genau die gleichen Dinge, die Elia tat. Oh, Halleluja. Jesus sagte, er, der glaubt an mich, die Werke, die ich tun, wird er auch tun. Jawohl, diese Zeichen werden folgen denen, die da glauben. Sie brachte das alles keinen Respekt entgegen. Und sie hatte keinen Respekt vor Elisa, weil er an Elia glaubte, weil der Geist auf ihm war. Und er wandte sich um und schlug den Jordan mit seinem Mantel und öffnete den Jordan und ging hin und tat genau die gleiche Wunder, die Elia tat. Und sogar alle Prediger dort an der Schule von den Propheten sagten, der Geist von Elia ruht auf Elisa. Und dieses Gerücht verbreitete sich im Lande. Und die Menschen, und ich wette, dass sie einander zugelacht haben und gesagt haben, hey, hey, schau den da. Diese Gesellschaft von heiliger Rolle, diese Fanatiker, die sagen, dass dieser Mann in den Himmel hineinging, ohne zu sterben und dass Pferden herabkamen, wir haben keine gesehen. Nun, ganz bestimmt haben sie das nicht. Ganz bestimmt haben sie keine gesehen. Wir haben keine Pferden gesehen. Und wir haben auch nirgendwo vom Wagen gehört. Ist alles Unsinn. Der alte Mann starb und sie haben ihn beerdigt und nun machen sie viel Aufhebens davon. Genau das, was sie auch heute sagen, das Gleiche. Und wie sie auch von Jesus sagten. Sie sagten, ach, die sind doch hergekommen und haben seinen Leib in der Nacht gestohlen. Sie haben sogar Soldaten Geld gegeben, um das zu bezeugen. Aber er stand auf von den Toten. Und Elia wurde aufgenommen in einem feurigen Wagen mit feurigen Pferden. Und als dieser junge Prophet da daherkam und durch diese Stadt kam, nun, er hatte seine Haare verloren als junger Mann. Und er ging da hindurch, so diese kleine Kinder rannte hinter ihm her und sagte, hey, warum bist du auch nicht emporgegangen, aufgenommen worden mit Elia? Sie sagten zu ihm, sie sagten, du alter Kahlkopf, du. Und sie waren respektlos. Und was tat Elisa? Er wandte sich um, er sagt einfach Elia, aber was tat Elisa? Er wandte sich um in der Kraft des Geistes und verfluchte diese Kinder. Und was geschah? Zwei weibliche Bären kamen aus den Wäldern und tötete 42 von denen, richtig. Respektlos, ehrfurchtslos, du kannst das nicht tun. Du hast Gott zu respektieren. Wenn einige von diesen Kindern gesagt hätten, nun, wenn ihre Väter und Mütter gesagt hätten, nun schau, Kinder, sie sagen, dass Elia aufgenommen wurde. Nun, wir wissen da nicht davon, aber wie es auch sei, ich weiß nicht, ob das nun so ist oder nicht, aber ich sage euch, das Beste, was ihr tun könnt, ist einfach nichts davon sagen. Einfach weitermachen. Wenn er von uns gegangen ist, wir haben gehört, dass er jetzt hier durch die Stadt heute kommt und dass er hier eine Straßenversammlung abhalten wird. Und wenn er das tut, nun, ihr Kinder, wenn ihr unterwegs seid zur Schule heute und ihr trifft ihn, dann sagt nur, wie geht es Ihnen, Referent, also Herr Prediger, also wie geht es Ihnen? Oder so irgendetwas wie das und rede mit ihm. Aber stattdessen haben sie zweifellos erzählen hören, wie Vater und Mutter da am Tisch saßen und gelacht haben zueinander und gesagt haben, kaum zu glauben. Sie sagten, dass diese alte heilige Rolle aufgenommen worden ist. Hast du je so etwas geglaubt? Und sie sagen, dass dieser kleine, alte, kahlköpfige Mann, so kahlköpfig wie ein Kürbis dort, und er ist noch mal nicht 35 Jahre alt, und er kommt jetzt auch hierher und er wird eine Straßenversammlung abhalten. Und nun erwartet er von uns, dass wir solche Unsinn glauben sollen. Ach, das ist doch nichts anderes als nur eine Verspottung. Das ist alles. Weil er kommt ja nicht zu unserer Gemeinde. Siehst du, genauso wie Elia. Der wollte auch nicht zu unserer Gemeinde kommen. Wir werden nun wahrscheinlich jetzt irgendwie Zauberei oder Hoodoo, eine Art Zauberkraft, oder ein Betrug, was er da hatte, wie Elia. Sie glaubte ihn nicht. So wurde auch die kleinen Kinder zu Hause gelehrt. Wenn sie doch ihnen nur Respekt und Ehrfurcht gelehrt hätten, dann wäre sie hinausgegangen zu diesem Propheten Gottes hin und hätte ihn gefragt, für sie zu beten. Aber ihnen war gelehrt worden, zu kichern und zu lachen und Spott zu treiben. Ungefähr wie die Kinder von heute. Oh nein, zu viele von denen heute möchten oder werden den Spott treiben mit einer Straßenversammlung und den Spott treiben mit dem Prediger des Evangeliums. So Elia fluchte sie im Namen des Herrn. Nicht um diese Kinder, aber um diese ehrfurchtlose Eltern, die die Kinder so erzogen hatten, Gott nicht zu respektieren. Und zwei weibliche Bären kamen heraus und töteten 42 von ihnen. Nun, das ist Ehrfurchtslosigkeit. Gott verlangt Respekt. Als sie ihm kein Respekt entgegenbrachten, seinen Propheten, brachte sie ihm keinen Respekt entgegen. Nun, wie es auch sei, wenn sie es nicht geglaubt hätten, dann hätten sie ihren Mund halten sollen und davon fernbleiben sollen. Aber nein, sie musste auch ihr Senf dran geben und sie wollten etwas sagen, was sie nicht hätten sagen sollen. Und was geschah mit ihnen? Nun, lasst uns einige Leute nehmen, die es respektiert haben. Lasst uns die sunamitische Frau nehmen und der gleiche Prophet Elia. Sie war im Grunde keine Israelitin, sie war von Sunem. Aber sie glaubte in Gott. Und sie sah dieser Mann hindurchkommen durch die Stadt und hörte ihm reden und sie sah die Zeichen, die er tat. In der Geschichte wird erzählt, nun ich weiß nicht, ob dieses wahr ist oder nicht, dass eines Tages ein Rudel wilde Hunde versuchte, ein kleines Kind zu ergreifen. Nun, dieses steht nicht in der Schrift, es ist nur eine Geschichte, die ich gelesen habe. Und es hieß, dass diese sunamitische Frau an einer Ecke stand. Und sie sah zu, wie diese Hunde dieses kleine Kind umbringen wollten. Und dieser heilige Mann ging durch die Stadt und er hob seinen Stab zu Gott auf und schrie aus um Barmherzigkeit für diese kleinen Kinder. und die Hunden wandten sich um und gingen von ihnen weg. Nun, ob dieses nun so ist oder nicht, es hört sich an, als ob es sein könnte. Ich weiß es nicht. Aber wie es auch sei, diese Frau sagte, wie es in der Bibel heißt, sie bemerkte, dass dieser ein heiliger Mann war. Sie bemerkte, irgendetwas war geschehen. Sie sah, was er war und bemerkte, dass er ein heiliger Mann von Gott war. Und statt respektlos zu sein wie Isabel, respektierte sie ihn. Sie sagte zu ihrem Mann, wir können dieses gut tun, so bitte ich dich, lasset uns ihm ein kleines Haus hier irgendwo bauen, lasset uns ihm eine kleine Stätte geben, denn er ist müde. Ich habe ihn beobachtet, er wird alt und ich habe gesehen, wie sein Haar grau ist und darunter hängt in seinem Bart, sein kleiner alter Stab, seine kleinen mageren Armen. Als er da so daherkommt, diese kleine schlaffe Arme, und wenn er da so daherkommt und diese kleinen Ölkrug an seiner Seite bei sich trägt, mit einem Schafsfell um ihn herum gewickelt in der heißen Sonne, sein Leib scheint rot verbrannt zu sein. Ach, lasset uns, ich bitte dich, ihm eine kleine Aufenthaltsmöglichkeit hier schaffen, dass er anhalten kann. Lasset uns ein Bauunternehmen kommen lassen und ihm eine kleine Stätte bauen, um ihn hier zu halten. Weil ich habe bemerkt, dass sein Geist an seinem Geist, dass er ein heiliger Mann ist. Er ist ein Mann Gottes. Oh, welchen Unterschied. Nun, ihr Mann stimmte damit überein. Und er mag vielleicht gesagt haben, Schatz, ich habe diesen Mann auch beobachtet. Und ich habe ihm auch zugehört. Ich habe ihn beobachtet, ich habe sein Werk gesehen und ich weiß, er ist ein heiliger Mann Gottes. So, das werden wir tun. So, sie riefen ein Bauunternehmer herbei und er baute ihm eine kleine, nette Stätte und sie stellte ihm ein Bett dort herein, um zu ruhen, so dass er sich hinlegen konnte und ruhen. Und sie bereitete ihm eine Stelle, um seine Füße zu waschen, holte Wasser und solche Sachen und bereitete das alles zu. Und als der Prophet vorbeikam, natürlich, hatte das seine Seele gesegnet, zu sehen, dass etwas für ihn getan worden war. Er sagte zu Gehasi, geh hin, rufe sie und frage sie, was ich für sie tun könnte. Könnte ich zu dem König reden oder zu dem Hauptmann? Sie sagte, ach, ich wohne unter meinem Volke und es gibt nichts, was ich brauche. Aber Gehasi sagte, sie hat keine Kinder und ihr Mann ist im vorgerückten Alter, er ist alt und sie haben keine Kinder. Dann stelle ich mir vor, dass Elia da lag auf diesem kleinen Bett, womit sie ihm gesegnet hatte und er hatte seine Füße gewaschen und sein Bart gewaschen und solche Sachen und lag dort und es gibt wohl keinen Zweifel daran, dass er die Vision des Herrn sah. Weil sie hatten das immer. So er sagte, geh hin, hole sie, rufe sie und sage ihr, hier vor mir zu stehen. Oh, geh hin und rufe sie, weil sie hat Gott respektiert. Geh hin, sag ihr, hierher zu kommen. Und als sie dort dann in der Tür stand, sagte er, so spricht der Herr. Nächstes Jahr um diese Zeit wirst du ein Kind gebären. Und im nächsten Jahr, um jener Zeit, hatte sie ein Baby. Dann, als er ungefähr 12 Jahre alt war, hatte sein Vater ihn draußen eines Tages auf dem Felde. Und Satan sagte, ich werde dieses Kind loswerden. So, er gab ihm einen Sonnenstich und er starb in den Armen von seiner Mutter. Hat ihr aber das entmutigt? Nein, mein Herr. Sie sagte, sattle ein Maulesel und reite und halte nicht an. Geh hinauf zum Berg Karmel, zu dem Gebirge, weil er ist vor einigen Tagen gerade hier durchgekommen. Oh, das siehst du, das ist Respekt. Und ihr Mann sagte, gehst du hin zu dem Mann Gottes? Er sagte, es ist noch Neumond, noch Sabbat, so er wird dort oben nicht sein. Sie sagte, alles wird gut werden. Sattle nur den Maulesel und lass mich nur ziehen. Und so, sie ging weg. Und so kam sie hinauf in die Bergen. Und als der alte Elia herausschaute aus seiner Höhle und herauskam und schaute ihn an und sagte, diese Frau, die daherkommt, sieht aus wie die Sunamitin. Er sagte, sie muss beschwert sein. Er sagte aber, geh hin ihr entgegen. Und wenn, sagt er, wenn sie im Herzen beschwert ist, Gott hat mir dann nichts davon gesagt. Siehst du, Gott braucht dir auch nicht alles zu sagen, seht ihr? So, er braucht auch seinen Propheten nicht alles zu sagen. Er tut einfach, was er wünscht zu tun. Er ist Gott. Hier nun, Elia sagte, Gott, ja, was aber, wenn Elia Folgendes gesagt hätte? Warum hast du mir nicht gesagt, warum sie kommt? Warum hast du mir das alles nicht gesagt? Er hatte ja nichts gesehen. Aber was Elia angeht, war alles richtig, wie es auch war. Und was, wenn sie hergekommen wäre und gesagt hätte, wenn sie gesagt hätte, du sagst doch, dass du ein Knecht Gottes bist, du Heuchler. Ich glaube, dass du nichts anderes bist als ein heiliger Roller. Dann wird es aber alles nicht geschehen sein, seht ihr? Gott stellt uns dann und wann auf der Probe, um zu sehen, was wir tun werden. So, stattdessen rannte sie hin zu seinen Füßen und betete an, wie sie mit Gott tun würde. Oder als ob sie bei Gott war. Und sie sprach und sie offenbarte ihm, was los war. Und Elia sagte, nimm mein Stab und geh hin und lege den auf das Kind. Aber dann, sagte die Frau, so wahr der Herr Gott lebt und deine Seele niemals stirbt, oh, du Knecht Gottes, ich werde dich nicht verlassen. Ich werde hier bleiben, bis Gott die Vision sendet. Der alte Elia blieb dort noch eine längere Zeit, kürzte dann aber seine Lenden, nahm seinen Stab und da ging er. Und er ging in das Zimmer, wo das Baby lag, ein totes Kind, lief hin und her einige Male, alles um eine ehrfürchtige Frau, eine Frau, die ihn respektierte und ein Mann, die ihn respektierte. Und ihn glaubten, ein Mann Gottes zu sein. So ging er hin und her, bis das Gott antwortete, er hörte. Amen. Dann legte er sich selbst auf das Kind und es nieste 7 Mal, er nahm es und gab es der Mutter. Dann ging er wieder weg, ging zurück in seine Höhle, weil sie respektierte den Mann Gottes. Amen. Gott verlangt Respekt. Wie war das mit Martha? Sie hat es immer in ihre Gedanken, Jesus eine gute Mahlzeit zu bereiten. Maria wollte das Wort Gottes hören. So, sie saß immer dabei und hörte ihm zu. Sie kümmerte sich nicht sehr darum, ob die Kissen neue Bezüge hatte, ob die Gardinen geklopft waren oder ob sie etwas zu essen hatte oder nicht. Sie wollte einfach hören, was Jesus sagen würde. Aber Martha wollte ihm immer eine gute Mahlzeit kochen und sich davon vergewissern, dass der Stuhl frisch gemacht war und dass er richtig saß und dass alles sauber war. Und sie wollte etwas für ihn tun, für Jesus in ihrer Art und Weise. Und Maria wollte es eben in ihrer Art und Weise tun. Aber eines Tages, als Lazarus kam, unterbricht dann, viele Menschen sprechen gegen Martha, sagen, sie hätte sich mehr interessieren sollen. Aber oh nein, ein Augenblick. Seht ihr, es kommt auch die Zeit, dass Martha sich zeigt. Und dann als Lazarus dann starb, ihr Bruder, dann sandte sie hin, dass er herkommen sollte, für ihn zu beten. Aber er kam nicht. Er ging nicht auf den Ruf ein. Er ging irgendwo anders hin. Sie sandte wieder, aber er ging nicht auf den Ruf ein. Und dann schließlich, als er kam, schien es, als ob sie jetzt hinaus hätte gehen können und zu ihm sagen können, warum bist du nicht gekommen? Warum bist du nicht gekommen, als ich dich rief? Mein Bruder lag dort krank. Wir haben unsere Gemeinde verlassen. Wir haben unsere Organisation verlassen. Wir haben alles getan, um deine Botschaft nachzuformen, weil wir glaubten, dass du ein Mann Gottes bist. Aber wie kann ein Mann Gottes, und wir sind doch zwei Waisen, 3 Waisenkinder, 3 Waisenleute und verdienen unseren Lebensunterhalt mit dem Machen von Wandteppiche für den Tempel. Wir waren nämlich dort Mitglied. Unser Vater, unsere Mutter waren Mitglied dort. Aber weil du uns auf betrügerische Weise hineingebracht hast in ein Ding, Also um dieses zu glauben, was du uns versuchst zu lehren, indem du sagst, dass du ein Sohn Gottes bist und ein Prophet, gesandt von Gott und diese Dinge, wie können wir je einen Mann glauben, der nochmal nicht zuhört, wenn ich um dich rufe? Als ich in Not war, dann brauchte ich dich. Aber du bist nicht auf meine Botschaft eingegangen. Du bist weitergegangen. Ich habe wieder gesandt und du hast es, bist wieder nicht auf eingegangen. Warum hast du sowas getan? Wenn sie das getan hätte, dann würde heute Abend die Geschichte anders gewesen sein. Aber was tat sie? Sie rannte direkt dorthin, wo er war, fiel an seine Füße nieder und sagte, Herr, wenn du hier gewesen wärst, würde mein Bruder nicht gestorben sein. Oh, da siehst du's. Was tat sie? Sie hatte Respekt. Sie war in der Gegenwart Gottes und respektierte ihn. Sie nannte ihn ihr Herr. Herr, wenn du hier gewesen wärst, nicht ich habe dich doch rufen lassen, das war alles vergessen. Nun, du bist hier, siehst du? Und wenn du hier gewesen wärst, würde mein Bruder nicht gestorben sein. Er sagte, dein Bruder wird wieder aufstehen. Oh, sagt sie, ja, Herr, ich weiß, er wird wieder aufstehen am letzten Tag. Und er sagte, aber ich bin die Auferstehung und das Leben. Er, der an mich glaubt, wenn er auch gestorben ist, wird er doch leben. Wer lebt und glaubt in mir, wird niemals sterben. Ich glaube, Herr, dass du der Sohn Gottes bist, der in die Welt kommen sollte. Aber auch jetzt weiß ich, Herr, oh, aber auch jetzt, nicht, Herr, du hättest dieses tun sollen, du hättest jenes tun sollen, aber auch jetzt weiß ich, Herr, was du Gott bittest, Gott wird es dir geben. Das ist es. Was, wenn wir das zu jemand heute Abend sagen könnten, oh, mein Bruder, ich glaube, dass was du Gott bittest, Gott wird es dir geben. Die gleiche Ergebnisse würde hervorkommen. Aber wie sehr er auch das war, was er war, wenn er war, unterbricht dann. Und wir wissen, er war der Sohn Gottes. Wenn sie das nicht respektiert hätte, würde es nie gewirkt haben. Das war aus ihrem Herzen. Sie sagte sogar auch jetzt, Herr, was du Gott bittest, Gott wird es dir geben. Das ist es, das ist es. Aus ihrem Herzen glaubte sie es. Und wenn er auch auf die Jagd gegangen wäre oder fischen, das hätte bei ihr keinen Unterschied gemacht. Nein, wenn auch Elia auf die Jagd gegangen wäre oder irgendwo anders hingegangen wäre, das hätte auch bei dieser tsunamitischen Frau keinen Unterschied gemacht. Sie glaubte doch, dass er der Mann Gottes war, ganz gewiss, ohne Rücksicht darauf, was er tat. Er war doch der Mann Gottes bei ihr, weil sie hatte gesehen, wie Gott in seinem Leben wirkt. Und so auch bei Martha, ohne Rücksicht darauf, was stattfand, sie hatte gesehen, was Gott für ihn tat. Sie sagte, aber auch jetzt, Herr, weiß ich das, was du Gott bittest, Gott wird es dir geben. Oh, da siehst du's. Er sagte, dein Bruder wird wieder aufstehen. Und so sagte er, wo habt ihr ihn beerdigt? Und sie gingen dorthin zu dem Grabe und er rief Lazarus aus dem Grabe, nachdem er schon 4 Tage tot war. Warum? Weil die Schwester von Lazarus respektiert hatte, was er war. Und wenn du einen Menschen nicht respektieren kannst, dann respektiere das Amt, was er inne hat in Gott. Das ist ganz genau richtig, seht ihr? Respektiere ihn. Wenn ein Prediger herkommt, dein Prediger, dann respektiere ihn immer. Ich habe Versammlungen reden gehört über ihren Prediger. Wie sie von ihm redete und ihn überfuhren und ihn lächerlich machte. Ja, wie könnte aber jene Prediger je etwas Gutes für dich tun? Er kann das nicht tun. Du bist nicht, nun, ich sage dieses nicht von dieser Gemeinde, aber ich meine die Gemeinde, die ich gesehen habe, dass wenn du, ihr habt eure Prediger zu lieben, ihr habt auch zu wissen, dass er ein menschliches Wesen ist, aber dass Gott ihn doch zu seinem Prediger gemacht hat. Der Heilige Geist hat ihn zum Aufseher gemacht. Und du hast ihn in dieser Art und Weise zu respektieren. Ohne Rücksicht darauf, was der Prediger getan hat, wenn du ihn respektierst in deinem Herz als Gottesknecht, dann wird Gott dich respektieren, dass du das tust. Er, der mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat, sagt Jesus. Und er, der mich nicht aufnimmt, kann ihn nicht aufnehmen. Seht ihr, sie sagten, Gott war ihr Vater. Er sagte, der Teufel ist euer Vater. So seht ihr, ihr habt es zu respektieren und es zu glauben, dass er ist. Jawohl, Martha glaubte es. Und das ist auch etwas, was ich heute Morgen erwähnt habe. Jene syrophönizische Frau, als sie dorthin kam, schau, wie sie doch bitterlich zurückgewiesen wurde. Er war dort ein Jude, sie war ein Heiden, und sie lief zu ihm hin. Sie wusste nicht, wie sie sich an ihn heranmachen sollte, aber sie hatte eine Not. Und sie wusste, dass er der Sohn Gottes war. Sie glaubte das. Sie, wenn Gott die Gebete für andere erhört, erhört er auch das Gebet für sie. Und sie wusste, dass was er sagte, das Wort Gottes war. Wenn es das Wort Gottes für die Jude war, dann war es auch das Wort Gottes für die Heiden, was er sagte. Und Jesus stellte sie auf die Probe. Sie sagte, Herr, sei mir gnädig. Nun, pass auf. Nein, nun, sie sagte, du Sohne Davids, weil sie hatte gehört, wie die Juden das sagen. Du Sohne Davids. Aber sie war nicht, er war nicht der Sohn Davids für sie. Seht ihr? Er sagte, unterbricht dann, du Sohne Davids, das würde die Art und Weise gewesen sein, wie ein Jude sich zu ihm nähert, an ihn ranmacht. Weil sie aber eben gehört hatte, wie der Rest von denen das so sprach, oder bei den Rest von denen. Sie versuchte, so hinzukommen, wie sie taten. Weil sie versuchte, auf irgendeine Weise Respekt zu zeigen. Sie versuchte, ihr Respekt zu zeigen. Und sie wusste einfach nicht wie. Jesus würde es ja wissen, wenn es so war. Nein, er hätte es gewusst. So, als sie herkam, sagte sie, du Sohn David, sei meine Tochter gnädig, weil sie wird oft gequält von einem Teufel. Er wandte sich um und schaute sie an und sagte, es geziemt mir nicht, um das Brot von den Kindern zu nehmen und den Hunden vorzuwerfen. Ui. Das war aber was. Das war was. Er lehnte also nicht nur ihre Bitte ab, aber nannte sie auch noch Hund. Das ist richtig. Und ein Hund ist wohl der niedrigste Name, den die Bibel hat, weißt du? So, er sagte, es geziemt sich mir nicht, das Brot von den Kindern zu nehmen und den Hunden vorzuwerfen. Sie sagte, das stimmt, Herr. Herr? Und da hat sie es bekommen. Er war für sie nicht den Sohn Davids, aber er war Herr. Sie sagte, das ist wahr, Herr, das ist richtig. Aber die Kinder essen die Brosame von, oder ich meine, die Hunden fressen die Brosame von unter dem Tisch des Meisters. Und das hat es getan. Das war es, das war Respekt. Jesus wandte sich zu ihr und sagte, groß ist dein Glaube. Nun geh nach Hause und du wirst deine Tochter finden, so wie du es geglaubt hast. Das ist es. Warum? Es war ihre Art, wie sie sich an ihn heranmachte. Was, wenn sie sich umgewandt hätte und gesagt hätte, also er hat sich umgewandt und gesagt, es geziemt mir nicht umzunehmen, oder in andere Worte, es ist einfach nicht angebracht. Genauso, wenn zum Beispiel eine Katholikin herkommen würde und sagen würde, oh, Bruder Brennen, ich weiß, dass Gott deine Gebete erhört für diese Menschen hier, willst du auch nicht für mich beten? Und dann würde ich sagen, gut, aber das ist einfach nicht recht, dass ich die Zeit hier von den Kindern wegnehme. Ich bin hier, um für diese Pfingstler zu beten und nicht für euch Katholiken. Seht ihr, was würde die wohl gesagt haben? Oh Mann, ich stelle mir doch vor, dass sie stampfend hinausgegangen wäre. Siehst du? Aber diese wandte sich um und sagte, Herr, das stimmt. Das ist wahr, Herr. Aber Wir sind bereit, also die Hunde sind bereit, um die Brosamen von dem Tisch des Meisters zu fressen. Seht ihr, das hat ihn ganz schnell ergriffen und er wandte sich um und sagte, groß ist dein Glaube. Dann finden wir noch ein anderer Fall. Seht ihr, es war ihre Art, wie sie sich näherte, ihr Respekt. Sie respektierte Gott, indem sie ihn respektierte. So wird finden, dass es einmal einen Römer gab, der ein großer Mann war und die Juden liebte. Und er hatte einen Knecht, der krank war. Er selbst fühlte sich nicht würdig, hinzugehen, um Jesus zu bitten. Seht ihr, ihr sollt immer euch eine ganze Menge kleiner fühlen als das, was ihr seid. Seid niemals groß in euer eigenen Auge, seht ihr. Nun, wenn ihr groß seid, dann lasst irgendjemand anders das von euch sagen, seht ihr. Aber nun, als diese Frau oder dieser Mann, besser gesagt, er sagte, dass er ein römischer Hauptmann war und einen kranken Knecht hatte. So er sandte hin, dass dieser kranke Knecht gesund wurde. Und Jesus sagte, ich werde hinkommen, um ihn zu heilen. So, als er unterwegs war, sah dieser Römer ihn herkommen. Ich stelle mir so vor, dass er sagte, oh, hier kommt dieser Heilige, hier kommt dieser Heilige. Und ich zähle als Heiden doch gar nicht mit. Ich bin doch ein römischer Hauptmann, ich bin Generaloffizier, aber in Wirklichkeit kein Jude. Ich habe kein Recht, dass dieser heilige Mann herkommt. Seht ihr diesen Respekt? Seht ihr? Ich habe nicht das Recht, dieser heilige Mann in mein Haus kommen zu lassen. Aber er sah ihn zu der Tür kommen und er rief ihn zu und sagte, Herr, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach kommst. Wahrscheinlich hat er ein Palast oder ein Haus, er war ja Hauptmann. Er sagte, ich bin nicht würdig, dass du unter meinem Dach kommst. Und ich achte mich selbst nicht würdig, sogar zu dir zu kommen. So, ich sandte hin, nämlich eine von deinem eigenen gesegneten Volk, die Juden. Aber ich habe hier einen Knecht, der sehr krank ist. Und er sagte, ich bin selbst ein Mensch mit Autorität. Wenn ich zu diesem Soldat sage, du sollst gehen, dann geht er. Und wenn ich zu diesem sage, komme, dann kommt er her. Was wollt ihr hiermit sagen? Ich weiß, dass du alle Gewalt hast. Du kannst zu dieser Krankheit sagen, gehe, dann geht sie. Und du kannst zu diesem sagen, komme, dann kommt sie her. Siehst du, er hatte das erkannt. Und er hatte Autorität über diese Soldaten und genauso hatte Jesus Autorität über alle Krankheiten. Das Einzige, was du tun brauchst, Herr, ist einfach das Wort zu sprechen. Das ist es. Sprich nur das Wort und mein Knecht wird leben. Jesus hielt an, wandte sich zu jenem Jude und sagte, solch ein Glaube habe ich noch nicht mal in Israel gefunden. Er sagte, es ist jetzt in Ordnung mit deinem Knecht. Amen. Warum? Weil er es respektiert hatte. Er respektierte Jesus Christus, der Gott des Himmels war. Nun, ich denke, es wird spät. Ich möchte noch ein Ding sagen. Es ist Folgendes. Nun, alle jenen haben groß respektiert und so weiter. Aber heute, in irgendeiner Weise, ist es ganz anders. Wenn Gott heute etwas tut, dann lachen die Menschen darum. Ich glaube, dass es heute ganz anders geworden ist. Vor ungefähr 40 Jahren, als der Heilige Geist anfing zu fallen, was haben die Menschen getan? Die Prediger eingeflossen, sie heilige Roller genannt. Sie gingen hinaus, sie wollten ihre Städte denen sogar kein Essen geben und alles solche Sachen. Sie sind auf den Gleisen gegangen von der Eisenbahn und haben sich dort wahrscheinlich Maiskolben gegessen, um im Leben zu bleiben. Was taten sie? Sie haben nochmals 40 Jahre bekommen. Die Gemeinde hat die bekommen und hat gelitten, ist durch alles Mögliche gegangen. 2 Kriegen in so einer kurzen Zeit, seht ihr, hat Tausenden von denen getötet, obwohl sie sonst vielleicht schon nach Hause gegangen wäre. Nun, was würde stattgefunden haben, wenn Gott anfangen würde, sein Geist auszugießen auf die Gemeinde in diese letzten Tage, was er vor 25 Jahren auch angefangen hat zu tun, indem er Zeichen und Wunder sandte. Was würde stattgefunden haben, wenn die Menschen alle sich zusammengescharrt hätten? Aber was haben sie getan? Sie sagten, es ist Hoodoo, das ist eine Art Zauberei. Es ist Hypnose, es ist mentale Telepathie, es ist dieses, es ist jenes. Was, wenn alle die Nationen zusammengegangen wären und gesagt hätten, gesegnet sei der Name des Herrn? Was, wenn die Methodisten, Baptisten und Presbyterianer und alle ihre Hände zusammengelegt hätten und gesagt hätten, Dank sei Gott, hier ist es, wonach wir Ausschau gehalten haben. Der Heilige Geist ist ausgegossen worden. Nun, oh, hier sind Männer, die sehen Visionen. Hier gibt es auch Propheten unter uns. Und hier sind alle diese großen Gaben. Und Menschen, die in Zungen reden, göttliche Heiler. Hier ist alles ausgegossen worden auf uns. Dank sei Gott. Es ist durch eine geringe, kleine Gruppe genannt Pfingstler gekommen. Lasst uns alle zurückgehen wieder zu der Bibel. Lasst uns zurückgehen, Brüder, unsere Organisationen zu brechen und alle ein Bruder sein. Alle große Gemeinde oder Kirche würde dann zusammengekommen sein. Und was würde geschehen sein? Bruder, es würde so gar nicht nötig mehr sein, um ein Krankenhaus in dem Lande heute zu haben. Das ist richtig. Nein, es würde solche kräftige, große Gaben und Wunder geben, die unter den Menschen gewirkt werden, und es würde solch einen Respekt gegeben haben, und vielleicht die Gemeinde würde schon nach Hause gegangen sein, und das tausendjährige Reich würde schon im Gange sein. Aber nein, sie haben es keinen Respekt entgegengebracht. Sie nannte sie heilige Rolle. Und die Zeitungen haben jede Gelegenheit genutzt, um jede üble Nachrede zu verbreiten, jedes schmutzige Ding, wie sie nur konnte, mit den schmutzigsten Worten, die sie nur finden konnte, und solche Sachen. Und die Gemeinde habe ihr dazu gesagt und das ausgelacht, das Spott mit ihnen getrieben, sie abgelehnt, versucht, sie außerhalb den Städten zu halten und alles Mögliche, mit keinem Respekt dafür. Nun, ich könnte über diese Dinge eine ganze Menge sagen, aber es wird spät. Lass mich bitte jetzt zu der Brenham-Tabernakel kommen. Nun, Gott hat angefangen, Gaben auf uns auszugießen. Wir sehen es. Nun, was ist die Gabe Gottes heute? Es ist der Heilige Geist. Es ist der Heilige Geist, der in uns ist. Und wir haben den zu respektieren. Wir haben ihn zu respektieren auf jede Person, worauf er kommt. Wir haben einfach zu geben Unterrichtern zu Gottes göttliche Gabe, Schluss mit dem Satz. Wenn er aber diese Gabe sendet, ohne Rücksicht darauf, wie wirklich sie sind, sie werden uns nie helfen können, bis dass wir zu der Stelle gelangen, dass wir sie auch respektieren. Irgendjemand gibt eine Weissagung. Wenn du nicht glaubst an jene Weissagung, wird sie dir auch kein Gutes tun. Du hast einfach Respekt zu haben und du hast das zu respektieren. Du hast sie zu glauben, dass sie von Gott kommt. Glaube sie auch, bis dass es bewiesen ist, dass sie verkehrt ist. Dann, wenn es bewiesen verkehrt ist, dann hast du ein Recht, um es nicht zu glauben. Und dann sollst du auch nicht mehr damit zu tun haben. Aber solange, wie es noch nicht bewiesen ist, außerhalb der Wahrheit zu sein, dann glaub es. Wie der alte Samuel damals an jenem Tage sagte, als sie ein König wollte. Er sagte, ich möchte euch mal ein Ding fragen. Habe ich je etwas Geld von euch genommen? Habe ich euch je gebeten um einen Lebensunterhalt? Oder habe ich euch je etwas im Namen des Herrn gesagt, was nicht geschehen ist? Er sagte, ihr braucht keinen König. Euer König wird euch kein Gutes tun. Und er sagte ihnen das. Und er stellte sie die Frage, er sagte, habe euch je etwas auf so spricht der Herr gesagt, was nicht geschehen ist? Nun, die Menschen hatten keinen Respekt vor Samuel. Sie sagte, oh, das wissen wir, Samuel, das ist richtig, und wir können auch nicht sagen, dass uns je etwas anderes gesagt hat als die Wahrheit. Aber doch wollen wir es so tun. Seht ihr? Ihr müsst es aber so nicht tun. Ihr müsst es auf Gottes Art und Weise tun. Wenn wir den Heiligen Geist empfangen, ist das nicht Händeschütteln mit dem Prediger. Den Heiligen Geist empfangen ist Christus in dich hinein aufnehmen, weil er ist Gottes Botschafter des Tages. Der Heilige Geist ist Gottes Botschafter und wir müssen ihn respektieren. Wenn er kommt, dann sagen die, hey, schau diese Frau da, wie die da jubelt oder ruft und weint und die Tränen rollen über ihre Wangen. Oder schau jeden Mann dort an, seine Hände zittern und er schüttelt und bebt und weint. Wisst ihr, was das ist? Das ist nichts anderes als eine Menge aufgepeitschte Emotionen. Du lästerst den Heiligen Geist. Du solltest das respektieren. Ich erinnere mich noch, vor einiger Zeit, ungefähr vor 12 Jahren, war es in Oregon. Und 2 kleine katholische Reporterinnen kamen her. Nicht, weil sie Katholik waren, nicht deswegen, weil ich hatte genauso viele Protestanten und noch mehr Protestanten, dann ich Katholiken habe, die den Spott mit mir treiben. Und so, diese Mädchen kamen her, um einen Bericht zu schreiben. Und sobald, als sie daherkamen, erfasste ich den Geist, sobald sie reinkamen. Und ich sagte, nun gut, was für Kritik haben Sie jetzt vor? Und dieses Mädchen zog eine Zigarette heraus und fing an, ich sagte, bitte zünden Sie nicht an, wenn Sie hier in meinem Raum sind. Lass das bleiben. So, sie saß da ein bisschen und sie schaute mich an, als ob sie durch mich hindurchlaufen könnte. Und dann fing sie etwas an zu reden. Sie sagte, gut, ich möchte einige Fragen stellen. Ich sagte, das könne sie. Sie sagte, wie kommt es, dass Sie verbunden sind mit dieser Gesellschaft von Heiligen Roller hier? Sie sagte, sind Sie auch einer von denen? Ich sagte, ich bin einer von denen. Und sie sagte, gut, meinen Sie denn, dass Sie mir sagen wollen, dass da irgendetwas Göttliches dran ist? Ich sagte, nun, Sie als Katholiken wollen das nicht glauben? Sie sagte, wie wissen Sie, dass ich ein Katholik bin? Ich sagte, ich weiß, dass Sie ein Katholiken sind und ich sage Ihnen auch, wie Sie heißen und wer Sie sind. Oh, das brachte Sie von der Socke. Sie sagte, gut, Sie wollen mir dann sagen, dass diese Art von Leute, Sie sagen, Sie werden hier auf Erde leben und im Himmel sein. Sie sagte, nun, ich möchte mit solch einem Folge nicht im Himmel sein. Ich sagte, nun, da brauchen Sie sich auch nicht sehr viel Sorge um zu machen. Solange wie Sie so denken, werden Sie dort sowieso nicht sein. Sehen Sie? Ich sagte also, da brauchen Sie sich nicht viel Sorge um zu machen. Und ich stand da und schaute sie direkt ins Gesicht. Und einige Brüder saßen im Gebäude und ich sagte, ich bin nicht irritiert. Ich möchte Sie nur mal wissen lassen, wo Sie stehen. Sehen Sie? Und ich sagte, Sie werden jetzt schreiben und Sie sind herausgekommen, um etwas zu wissen. Und Sie wollen aber nie schreiben, was ich Ihnen sage. Sie wollen Ihre eigene Geschichte machen. So, Sie können das auch tun, aber ich möchte Ihnen ein Ding sagen. Sie können jedes Skandal niederschreiben, wie Sie wollen. Aber, sagte ich, bevor Sie sterben, wird meine Stimme nochmals in Ihre Ohren klingen. Wenn das nicht geschieht, dann wissen Sie, dass ich ein falscher Prophet bin. Ich sagte, und nun können Sie schreiben, was Sie wollen, das ist Ihre Sache. Ich gebe Ihnen auch die Freiheit, um zu schreiben, was Sie wollen. Aber bevor Sie sterben, werden Sie meine Stimme schreien hören in Ihre Ohren. Und es wird Ihnen kein Gutes tun. Ich sagte dann, nun machen Sie weiter, Sie können schreiben, was Sie wollen. Sie stand dort ein bisschen und sie sagte, gut, ja, was denken Sie eigentlich von dieser idiotischen Gesellschaft, die gestern Abend hier schrie und sich benahm? Ich sagte, das sind alle Christen. Christen? Ich sagte, gewiss sind das Christen. Ich sagte, sie sind Christen, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Sie sagte, das ist kein Heiligen Geist. Ich sagte, was würden Sie denn den Heiligen Geist nennen? Seht ihr, ich wollte mal sehen, was sie davon zu sagen hatte. So sagte ich, also ich möchte mal, dass Sie da was zu sagen. Sie sagte, Gut, nun, ich würde nie zusammengehen mit solch einer Gesellschaft. Ich sagte, ich glaube, sie sind auch nicht sehr in Gefahr, um das zu tun. Ich sagte, dass sie sich mit so etwas zusammentun. Ich sagte, weil, wenn sie sich je mit Gott zusammentun, dann werden sie, oder mit einem von seinen Heiligen, dann werden sie auch so verbunden sein. Sie sagte, die biblische Heilige, ich sagte, jawohl. Ich sagte, ihre gesegnete Jungfrau Maria, wie sie sie nennen, die eure Göttin ist, ich sagte, bevor Gott sie zum Himmel kommen lassen wollte, musste sie auch den Pfingsttag erleben und den Heiligen Geist empfangen, und auch sie wankte herum unter der Kraft Gottes wie eine betrunkene Frau. Sie sagte, das ist aber eine Lüge. Ich sagte, ein Augenblick. Und ich schlug hier dieses Buch auf und ich sagte, schau hier. Ich schlug es auf, ich sagte, hier ist es direkt im Buch. Aber sie wandte ihr Kopf ab. Ich sagte, und sie haben noch nicht mal den Mut, um das Wort Gottes zu lesen. Seht ihr? Ich sagte, nun, gewiss. Aber seht ihr, das ist Respektlosigkeit. So sagte ich, also Sie können jetzt Ihre Zigarette von dem Tisch hinnehmen und hingehen, wenn Sie fertig sind. Aber, sagte ich, ich möchte, dass Sie ein Ding wissen. Sie können jetzt schreiben, was Sie wollen. Aber bedenke, die letzten Worte, die ich sage, im Namen des Herrn, daran werden Sie sich erinnern, bevor Sie sterben. Sie hat aber nie etwas geschrieben. Das ist richtig. Sie ließ das laufen. Was ist es? Respektlosigkeit. Versuchen, den Spott zu treiben. Etwas zu tun, wovon Sie nicht wissen, was Sie tun. Richtig. Aber hier im Tabernakel möchten wir, dass ihr alle diese Dinge kennt. Wenn Gott anfängt, den Geist, den Heiligen Geist, auf das Volk auszugießen, nun so dann und wann. Ich weiß, ich habe Menschen in das Fleisch kommen sehen dabei, als sie unter der Salbung des Heiligen Geistes waren. Oder des Geistes, sagt er. Ich habe gesehen, wie sie dann extreme Dinge damit tun. Aber nun, sage nichts darüber. Respektiere es. Beuge dein Haupt. Ihr mögt es nicht verstehen, genauso wenig wie ich das verstehen würde. Aber ich möchte es respektieren, sowieso. Nun, wir müssen Respekt vor Gott haben. Und wenn Gott den Heiligen Geist ausgießt, dann sage einfach, ich danke dir, himmlischer Vater. Du tust etwas für diese teure, arme Seele, die zu deinem Haus kommen möchten, wie ich auch eines Tages. Und ich sehe Männer, wie hier auch einmal ein Bruder, der auch im Dienste steht und sagte, dass ich von ihm gesprochen habe. Nun, wir gingen hin und holten die Tonbänder und sandten sie zu ihm. Es war Bruder A.A. Allen. Und er sagte, dass ich den Spott mit ihm getrieben habe, indem ich redete von dem Blut, was aus seiner Hand kommt, und dass das der Beweis des Heiligen Geistes genannt wird. Und ich glaube, es war Blut und Öl, was von seinen Händen kommt und von seiner Stirn und solche Sachen. Er sagte, das war, dass ich den Spott damit getrieben habe und ihm gesagt habe, dass es vom Teufel war. Ich sandte zurück und schrieb ihm einen Brief. Ich sagte, Bruder Allen, nun, er schrieb ein Teil und ihr habt es gelesen, teure Bruder Brennan, seht ihr? Und dann wurde das so in Traktate herausgebracht und im ganzen Lande verbreitet, statt herzukommen, um mich deswegen zu besuchen. Aber das hat er getan. Aber nun, hier ist es, was ich sagte. Ich sagte, ich werde alle 6 Abende in Phoenix nehmen und dir meine Bänder davon senden und es dir zeigen. Leo und die haben das getan, sandte die Tonbänder ihnen. Ich sagte, nur einmal wurde dein Name genannt. Die Menschen legten auf mein Pult Folgendes, Bruder Brennan, Bruder Allen ist gerade in der Stadt gewesen und hat uns gesagt, dass der Beweis des Heiligen Geistes war, das Bluten in den Händen und das Bluten im Gesicht und das Öl, was von deiner Hand läuft, das war der Beweis des Heiligen Geistes. Ich sagte dann, ich bin uneinig mit Bruder Allen in Bezug auf, dass das der Beweis des Heiligen Geistes ist, weil das gab es nirgendwo in der Bibel. wo je die Hände geblutet haben und Öl aus dem Gesicht gekommen ist und Hände, um zu beweisen, dass sie den Heiligen Geist hatten. Ich sagte, der Heilige Geist war die Kraft Gottes in ihrem Leben. Und Jesus sagte, diese Zeichen werden folgen denen, die der Glaube, seht ihr, in meinem Namen werden sie Teufel austreiben und so weiter. Aber sagte ich, hier, also ein Ding, das möchte ich wirklich von Bruder Allen sagen. Er ist ein großer Mann Gottes. Und wenn ich so gut predigen könnte wie Bruder Allen, dann würde ich niemals eine Heilungsversammlung haben. Ich würde einfach das Evangelium predigen. Dann seht ihr, nachdem er dann dieses Papier herausgebracht hatte, dass ich das getan habe und das nur aufgrund von irgendjemand, was irgendjemand anders gesagt hatte, aber doch bin ich uneinig mit dem Bruder in Bezug auf seine Theorie. Aber ganz bestimmt möchte ich meinen Bruder nicht fluchen wollen. Und dann stand ich direkt hier in Minnesota, an jenem Abend in Minneapolis, in Minnesota. Und da war ich in einer großen Kathedrale oder Tempel mit Gordon Peterson. Und dieser Mann schrieb jenes Buch gegen A.A. Allen und sagte alles Mögliche von ihm, was er nur sagen konnte, und sagte, dass er sogar die Dreistigkeit gehabt hatte, um ein Buch zu schreiben, was Beißende Teufel heißt, von dieser Frau, und zeigte auch die Abdrücke auf ihr Hand, wo der Teufel sie gebissen hatte und solche Sachen. Nun, ganz bestimmt, ich weiß nicht, ob das wahr sein könnte oder nicht, weil der Teufel ist ein Geist, seht ihr. Aber diese Frau behauptete, dass ein großer, haariger Teufel herkam und sie in ihre Hände und in ihrem Gesicht biss und alles Mögliche wie das. Nun, er sagte, A.A. Allen schrieb dieses Buch. Aber der Mann, der wirklich das Buch geschrieben hatte, schrieb ein ganz netter Artikel von mir. Und er saß direkt dort in der Versammlung an jenem Abend, als Bruder Peterson und sie herkamen und mir sagte, dass er auch da war. Nun, und er prahlte von mir und machte A.A. Allen schlecht. Ich dachte, jetzt hier ist die Zeit, dass ich mich für Bruder Allen einsetzen kann. So, ich kam daher und ich sagte, heute las ich in der Zeitung den Artikel, den dieser Mann, der in der Stadt ist, nun, ich wusste, dass er direkt dabei saß, ich sagte, worin es handelte von A.A. Allen und all diese Kritik. Ich sagte dann, obwohl ich es schätze, dass dieser Mann mir Komplimente gemacht hat, wie er das getan hat. Er hatte nämlich gesagt, dass ich nicht auf Geld aus war und solche Sachen, und wohl die sauberste Versammlung von allen abhielt und so weiter und solche nette Sachen, hat er da gesagt. Ich sagte, ich schätze das, aber wenn dieser Mann, der diese Artikel geschrieben hat, hier in der Zeitung, seine Notizen niemals genauer geprüft hat, dann zu sagen, dass A.A. Allen das Buch geschrieben hat, dieses beißende Teufel, A.A. Allen hat niemals dieses Buch geschrieben. Ich kenne den Mann, der das geschrieben hat. Ich sagte, er hat überhaupt das Buch nicht geschrieben. Und wenn dieser Mann in Bezug auf seinen Artikel das nicht genauer geprüft hat, wieso, dann zweifle ich es an, ob der Rest von dem, was er sagt von Bruder Allen, die Wahrheit ist. Also ich nahm es für Bruder Allen auf. Und ich sagte, und außerdem, wenn Bruder Allen verkehrt sein würde, dann würde ich doch lieber vor dem Gerichtsschranke mit Bruder Allen im Verkehrten stehen, wenn er versucht, Seelen für Christus zu gewinnen, dann zu kritisieren, was der Mensch versucht zu tun. Amen. Das ist richtig. Jawohl, meine Herren. Und wer auch den Namen Jesu Christi anruft, ich stehe mit ihm, ob er nun Protestant, Katholik oder was er ist. Ich mag uneinig mit ihm sein in Bezug auf die Theologie, aber ich möchte ihn als Knecht Christi respektieren und als mein Bruder. Seht ihr, ohne Rücksicht darauf, was er tut, wir haben Respekt zu bringen an dem Heiligen Geist. Ganz genau richtig. Jawohl, meine Herren. Und wenn wir das anfangen zu tun, dann wird Gott seine Segnungen unter uns ausgießen. gerade wir als kleine Gruppe gerade hier ungefähr 50 oder 60 oder auch vielleicht 75 Leute sitzen hier heute Abend. Und wenn wir doch nur alle zusammen uns zusammenschließen würden und Gott den göttlichen Respekt geben würde und auch dem Heiligen Geist für das, was er in unserem Tag tut, und jede Gabe respektieren würde und jedes Amt, was er in unserer Mitte sendet, dann würde Gott einfach weitermachen, mit seinem Geist auf uns auszugießen. Und wir würden zahlenmäßig wachsen und vermehren. Glaubt ihr das nicht? Ganz gewiss. Wir haben einfach vor Gott Respekt zu haben. Und lasst uns nun unser Häuptlein Augenblick zum Gebet beugen. Bevor wir aber beten, möchte ich wissen, ob es hier irgendjemand gibt, der sagen möchte, Bruder Brennan, ich möchte, dass du für mich betest, dass ich großen Respekt vor Gott habe und dass ich immer imstande sein werde, meinen Mund zu schließen gegen die Dinge Gottes, ohne Rücksicht darauf, was sie sind. Und möge Gott es doch in meinem Herzen legen, jede göttliche Gabe zu respektieren, die er in die Gemeinde sendet. Möchtest du deine Hand heben und sagen, bete für mich? Gott segne dich. Fast jede Hand in der Gemeinde und ich habe meine auch gehoben. Gott, hilf mir, um dein Knecht zu sein. Hilf mir, meine Brüder zu respektieren. Hilf mir, meine Schwestern zu respektieren. Und jeder Geist Gottes, der in die Versammlung kommt, ob es nun das Reden in Zunge ist, ob es die Auslegung der Zunge ist, ob es die Weissagung ist, ob es die Gabe der Unterscheidung ist, oder was es auch sei, ich sage, o Herr Jesus, sende sie. Sende sie, o Herr, und ich bin dir dankbar. Nun, himmlischer Vater, wir wissen, dass du ein großer und schrecklicher Gott bist. Wir wissen, dass dein Zorn schrecklich ist, wenn dein Zorn einmal entbrannt ist. Es ist eine schreckliche Sache. Der Zorn Gottes kann die Welt in einer Sekunde vernichten. Aber wenn du herabschaust auf das Blut des Herrn Jesus, dann ist dein Zorn abgewandt. Oh, verbirg mich in dem Fels der Zeiten. Herr Gott, bewahre meine Seele zugedeckt mit dem Blute des Herrn Jesus. Nicht nur meine, Herr, aber von allen denen, die hier sind heute Abend. Wir lieben dich, Herr, und jede Gabe, die du uns gegeben hast. Wenn sie uns auch alles Mögliche nennen wollen, wie sie tun, Herr, das doch, wir möchten nicht, dass das ein Ding damit zu tun hat. Wir respektieren doch den großen einen, den Heiligen Geist. Wir lieben dich, Vater. Wir danken dir für eine Gabe der Heilung unter uns. Wir danken dir für die Gabe der Weissagung unter uns. Wir danken dir für die Gabe der Zunge und die Gabe der Auslegung. Und, o Gott, wir beten, dass du weitermachst, mit Gaben unter uns zu senden. Gaben des großen Heiligen Geistes. Und über alle Dinge her, wir haben größte Wertschätzung in unseren Herzen für diese große, allgenugsame Gabe, Jesus Christus. Wir danken dir für seine Gnade und Barmherzigkeit, der alle diese kleinen, wenige Dinge annehmbar oder erträglich für uns macht, durch sein stellvertretendes Leiden und Bluten auf Golgatha. Er heiligt das einfache Volk, das ihn gerne hört. Und Herr, wir sind so froh, dass du zu dem einfachen Volk kommst. In der Bibel, im Buch Lukas, lesen wir das. Das einfache Volk hört ihn gerne. Und heute sagen sie, oh, das ist einfach solch eine einfache Gesellschaft. Aber Herr, das ist die Gruppe, die dich zuhörte, als du hier im Fleische warst. Das einfache Volk hörte dich gerne. Die Überheblichen, die Reichen und viele von denen wollten dich nicht zuhören. Die Könige, die Potentate, die Priester von dem Tage wollten nicht auf dich hören. Aber das einfache Volk hat dich gerne aufgenommen. Und Vater, heute Abend sind wir ein einfaches Volk. Und wir nehmen dich gerne auf. Wir sind froh wie die, als die voller Freude zurückkamen und daran dachte, wie herrlich das ist und wie glücklich sie waren, weil sie den Schmach von seinem Namen tragen konnte, ihnen Schmach zugefügt worden war und sie mit allen möglichen Namen belegt worden waren. Und sie waren so froh, weil es war ein Vorrecht für sie, zu leiden um den Namen Jesu Christi. Vater Gott, wir vereinigen uns mit jenen Jüngern von jenem Tage und sage, dass wir glücklich sind. Ich stehe heute Abend wie der heilige Paulus von damals, als er vor Agrippa stand und er sagte, nach dem Wege, den sie Sekte nenne, diene ich dem Gott meiner Väter. Und als Agrippa dann sagte, Paulus, die große Gelehrsamkeit bringt dich zur Raserei. Und er sagte, ich bin nicht vom Sinne Agrippa. Und dann schließlich kam er sogar zu der Stelle, dass er sagte, du überredest mich fast, Christ zu werden. Er sagte, oh, ich möchte, dass sie so wäre wie ich, ausgenommen diese Bande. Oh Gott, welch eine Liebe hatte jener Paulus. Er sagte, dass er ein Verfluchter sein möchte, dass sein Volk gerettet werden möge. O Vater Gott, gib uns solche Liebe füreinander. Gib uns diese unsterbliche Liebe, diese Anstand, diese Respekt zueinander, um Christ genug zu sein, um die Fehler voneinander zu übersehen, sie zu übersehen. Weil ein Mensch ist von Gott gesegnet worden und er mag einen Fehler machen. O Gott, lasst uns dann nicht auf diesen Fehler schauen. In dem Wissen, dass der teure Bruder vielleicht durch den Satan in einen Fall gelaufen ist oder so etwas. Aber wenn es getan hat, dann beten wir, Herr, dass du ihm oder ihr hilfst, aus dieser Stelle herauszukommen. Dass wir in unsere Herzen diese Liebe haben, hinter diesem verlorenen Schaf herzugehen und ihn wieder zurück in die Herde zu bringen. Gewähre es, Herr, vergib uns unsere Übertretungen, wie wir vergeben die, die gegen uns übertreten haben. Gewähre es, Herr, führe uns nicht in Versuchung, aber erlöse uns von dem Übel, denn dein ist das Königreich und die Kraft und die Herrlichkeit für immer. Amen. Dann gibt Bruder Neville eine Botschaft der Weissagung. Und dann geht der Predigt weiter. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Vater. Wir preisen dich, o Heilige. Wie herrlich bist du, Vater. Wie danken wir dir, Herr. Welch ein Trost ist es, die Gegenwart des Heiligen Geistes zu spüren und ihn durch menschliche Lippen zu uns reden zu hören und noch bestätigen zu hören, dass er Gott in unserer Mitte bleibt. Wir danken dir dafür, Vater. Gehe weiter mit uns, Herr. Stütze uns, dass wir dein Volk sein mögen. Durch Jesus Christus bitten wir das. Amen. Ist es nicht wunderbar, ein Christ zu sein? Ist es nicht wunderbar, Gott zu kennen und seine Gegenwart hier zu wissen? An heute jetzt zu denken, wie er dieses sogar jetzt zum zweiten Mal gemacht hat. Er sprach hier zu dieser Schwester, kam in das Licht, wie er es getan hat und sprach zu ihnen, weil sie die Botschaft geglaubt hatte, ist er nicht herrlich? Liebt er ihn nicht? Wie viele lieben ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele, er ist wunderbar. Nun lasst uns aufstehen, während wir dieses gute alte Lied singen, was wir alle gerne mögen. Ich liebe ihn, weil er mich erst geliebt hat und kaufte meine Rettung an dem Stamme auf Golgatha. Oh, ist er nicht wunderbar? Wunderbar. Nun, denkt daran, Mittwochabend ist Versammlung. Und dann, so der Herr will, werde ich am nächsten Sonntag hier wieder sein. So der Herr will, bete für uns während der Woche. Und nun beugen wir unsere Häupter im Gebet. Und ich möchte Bruder Neville, unser Prediger, bitten, hierher zu kommen, um die letzten Worte auszusprechen.